Herzlich willkommen zur 827. Folge des Sneakpods, in der wir unser entspanntes Sofa auf einer entspannten polynesischen Insel aufgestellt haben, um Next Goal Wins zu besprechen, einen Fußballfilm, der uns vorgeschlagen wurde von unserem heutigen Gast Willems, der sich bisher nicht entscheiden konnte, ob er Wein, Bier, Whisky oder vielleicht alles drei zusammen trinken möchte. Herzlich willkommen, Willems.
Hallo. Und ich darf den Mann mit den 11 Brüsten im Gesicht begrüßen, nämlich Bob.
Gemalte Brüste sind ein Gateway zu dem echten Ding, also Vorsicht, Mister. Und der Mann mit dem hammerharten rechten Fuß, der hier ist, noch eine Sirene mit dem Mund imitieren muss, ist Christoph Perner.
Nein, das tue ich jetzt nicht. Es reicht, wenn ich einen Hammerzeh habe. Nein, ich habe wunderschöne Füße. Ja, so, guten Abend.
Bido, Bido.
Wie so. War so gut.
Wie so ein Minion.
Das hatte ich auch schon wieder vergessen. Das ist, ja, herrlich. Ja, Willems, willkommen zurück. Du warst ja schon mal bei uns.
Mehrfach.
Hast uns natürlich erwartungsgemäß einen Fußballfilm mitgebracht.
War um nicht mich der Union-Film, wie Erik letzte Woche vermutet hat.
Um mich zu betrollen, wahrscheinlich in erster Linie. Und nee. Zur Strafe darfst du ihn jetzt mal zusammenfassen.
Ja, ist wirklich eine Strafe für mich.
Als wären wir da so viel besser drin.
Ja, man weiß nicht. Ja, Next Goal Wins. In dem Film geht es um die Fußballnationalmannschaft aus amerikanisch Samoa, die nicht die beste auf der Welt ist.
Und die einen sagen so, die anderen sagen so.
Zu dem Stand, also in dem Moment kann man das definitiv sagen. Ja, also die haben nämlich tatsächlich den Traum, nicht nur überhaupt mal ein Länderspiel zu gewinnen, sondern überhaupt mal ein Tor zu schießen. Da sie vor ungefähr 10 Jahren ein 31-0 gegen Australien hatten. Und ja, da wollen sie dagegen ankämpfen. Und als sie dann zu der Erkenntnis kommen, dass ihr Trainer nicht der Beste ist, fragen sie beim US-amerikanischen Verband an, ob die nicht gegebenenfalls einen Trainer für sie hätten. Und die haben zufälligerweise einen Trainer, den sie gerne loswerden wollen, nämlich Thomas Rongen, gespielt von Michael Fassbender. Und ja, da schlagen sie einfach zwei Fliegen mit einer Klatsche. Sie haben ihn los und amerikanisch Samoa hat einen neuen Trainer. Und widerwillig tritt er den Dienst dann dort an. Und ja, er hat nicht nur mit den Problemen mit den Qualitäten der Spieler zu kämpfen, sondern hat auch so das ein oder andere Problem selbst, mit dem er kämpfen muss. Und ja, das wird eigentlich alles ganz witzig aufgearbeitet. Ich musste die ganze Zeit an Cool Runnings denken, so, das ist so von der Grundstimmung her war das ähnlich. Und erwähnenswert ist noch, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht. Ja, ich glaube, mehr sollte man gar nicht irgendwie erwähnen.
Das können wir erstmal da belassen, genau. Genau, also der von Michael Fassbender gespielte Trainer ist quasi, am Anfang wirkt er wie so ein Abziehbild, gell, wie so ein kleines HB-Männchen am Rand des Spielfelds, der irgendwie da rumtobt und schreit und Eiseimer durch die Gegend schmeißt und so weiter und Stühle und was weiß ich, weil er wütend ist gegen alles und wenn das nicht so läuft, wie er sich das denkt. Wir erfahren dann später natürlich noch ein bisschen mehr über seinen Werdegang und Hintergrund, aber den Teil fand ich am Anfang so ein bisschen überzeichnet und dann wirkt das Ganze ja auch erstmal so wie so eine typische, also wenn das jetzt eine Polizeikomödie wäre, dann wären das halt so die zwei Partner, die jetzt zusammengesteckt werden und nicht miteinander können und sich dann zusammenraufen müssen. Und hier ist halt irgendwie dieser eine Trainer, blond, blauäugig und aus dem entsprechend fußballverrückten westlichen Ausland. Und dann irgendwie diese Spieler von American Samoa, die irgendwie gerade so ungefähr wissen, wo der Ball in welche Richtung der fliegen muss und die sonst eher so auf Peace, Love und Happiness machen und es nicht so haben mit dem Stress. So fasse ich das jetzt mal vorsichtig zusammen. Und dann prallen halt diese...
Vor allem gottesgläubig sind.
Genau. Und dann prallen diese zwei Welten aufeinander und man denkt am Anfang so, naja, das ist ja so ein Drehbuch-Setup, aber wenn man dann tatsächlich, was du gesagt hast, liest, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, und klar, da sind jetzt so ein paar Creative Liberties mit eingeflossen, aber im Großen und Ganzen hat es diese Figuren ja alle gegeben. Auch diese Transperson, die da mit in dem Team spielt, gibt es ja so in Wirklichkeiten, ist auch, ja, präsent sozusagen geworden, weil jetzt irgendwie FIFA-Botschafterin für Inklusivität und sowas, glaube ich, steht im Abspann.
Ja, und auch erste offen Transgender-Person im Profifußball und so.
Genau, also ja.
Durchaus wegebnend und so.
Genau. Und dann ist es irgendwie schon krass so. Ich meine, ich war, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die ganze Geschichte nachgelesen. Es gibt auch einen Doku-Film, den ich auch nicht gesehen habe. Da könnte man wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr abgleichen, was jetzt hier dazu erfunden wurde und was nicht. Aber am Anfang habe ich so gedacht, das kann ja wohl irgendwie nicht sein, weil das ist so, dass das Leben tatsächlich mal solche Geschichten schreibt, die sich fast wie so ein Drehbuch schon von vornherein lesen, wo du denkst, das ist ja krass, dass das so dann auch passiert einfach.
Also es war halt so, ich kann es zeitlich einordnen, aber ich würde mal sagen, so das erste Drittel war halt alles komplett Slapstick und Klamauk und ja, so ein neuer Fakt jagt den nächsten und einer skurriler wie der andere und dann, ja, ich habe genauso nachgelesen wie du und ja, das sind halt alles Fakten, die tatsächlich der Wirklichkeit entsprechen und das war halt das, was ich am Anfang schon ein bisschen skurril fand und dann nimmt der Film aber dann so langsam die Wendung und wird weniger Klamauk und ja, findet so seinen Flow, sag ich mal. So hatte ich das Gefühl.
Ja, würde ich mitgehen. Christoph, komm mal ein bisschen dazwischen haten hier jetzt, oder was?
Nee, gar nicht.
Was?
Gar nicht.
Ja. Nee, aber jetzt also, damit gerechnet, so still wie du warst, habe ich gedacht, okay, er bereitet das jetzt vor und dann platzt er hier rein.
Bam! Rein.
Schade eigentlich.
Fast. Nee, also du hast gesagt, er hatte so Cool Runnings Vibes. Für mich hat er ganz krasse, und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, Ted Lasso Vibes. Also ja, natürlich ja, ist die Hauptperson das Gegenteil von der Umgänglichkeit von Ted Lasso. Aber grundsätzlich so, ja, hat das schon gewisse, es sind da schon gewisse Parallelen.
Ist halt genau spiegelverkehrt.
Ja, genau.
Da kommt halt der
genau.
Trainer, der total die Ahnung hat, zu einer Mannschaft, die keine Ahnung hat, und bei Ted Lasso ist genau umgekehrt.
Genau, und er ist völlig außer Rand und Band und kann sie nicht kontrollieren und die Mannschaft ist völlig tiefenentspannt. Also ist genau andersrum, ja.
Und das ist völlig verrückt. Also so naheliegend wie das ist, hatte ich diesen Gedanken nicht einmal.
Echt? Nee, den hatte ich auch sofort.
Und ich habe Ted Lasso auch komplett gesehen. Also, und ja, gut, ist auch eigentlich noch ziemlich präsent. Ja, aber trotzdem. Ja. Also ich meine, es ist ja völlig naheliegend eigentlich.
Ich hatte diesen Cool Runnings Gedanken tatsächlich nicht, bevor du das vorhin in unserem Vorgespräch gesagt hast. Aber dann habe ich auch gedacht, da hat er recht. Aber der kam mir nicht während des Filmguckens.
Ja. Nee, und also was die Story angeht und oder die Darstellung angeht, mich hat das berührt. Also und absolut. Darum geht's mir. Und ich muss sagen, mich hat auch, glaube ich, noch in keinem Film so sehr ein Fußballspiel mitgerissen, wie das dieses, ich weiß gar nicht, ob das ist am Ende, ich glaube, das ist ziemlich am Ende, gell?
Ja, ja.
Also dieser Höhepunkt Fußballspiel.
American Samoa gegen Tonga.
Gegen Tonga, genau.
Super, heißes Match.
Was auch geil ist, weil Tonga hier so als der Ultra-Bösewicht dargestellt wird. Und ich war ja auf Hochzeitsreise in Fidschi und auch dort wird Tonga immer als der Ultra-Bösewicht dargestellt. Also Tonga scheint keinen so guten Ruf zu haben da in
ja, vielleicht läuft das andersrum genauso. Wenn du jetzt nach Tonga fahren würdest, da würde dann Fidschi und American Samoa.
Nee, also nee, was die in Fidschi mir erzählt haben, war... Oder deren Sichtweise war, dass Tonga eben so ein Königreich ist oder war, ist ja immer noch Königreich, aber eben, dass es mal ein Königreich war, was sehr die Nachbarn unterwerfend unterwegs war, also expansiv und sich da einfach keine Freunde gemacht hat, gerade unter den schwächeren Nachbarn. Ich weiß, das ist jetzt wirklich aus zweiter Hand, also ich kann es nicht beurteilen, ob das wirklich so war und ob das so ist, aber das wurde mir damals in Fidschi, also die Vitiana oder wie sie heißen, ich weiß es nicht, haben die immer so als, das sind die großen bösen Nachbarn, die uns potenziell überfallen und unterwerfen. Und das hat natürlich sehr, sehr gut gepasst.
Also entweder ist da ein Funke Wahrheit dran oder sie haben sich einfach ein fantastisches Lore zurechtgelegt, wieso sie die hassen.
Ja, genau so. Ja, passt, dass die hier ja ähnliche, also die werden ja auch so ähnlich dargestellt jetzt, ne?
Ja.
Nur halt auf Fußballniveau.
Ja, das hat mich tatsächlich so ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, oder da könntest du, Willems, vielleicht uns ein bisschen dazu erhellen, ob Spieler, Profispieler wahrscheinlich eher weniger, vielleicht auf diesem, das sind ja hier keine Profis, die da richtig Geld mit verdienen. Im Gegenteil, die müssen ja alle irgendwie, es wird uns ja mehrfach erzählt, dass sie alle drei Jobs haben müssen, damit sie diesen Verband überhaupt am Laufen halten können. Was auch auf super süße Art und Weise in dem Film erzählt und der Typ die Kamera weglegt und
der Flugzeug zu steigen.
Ja, oder der Kameramann. Der
richtet über sich selbst quasi.
Genau, der Kameramann selber ist zufällig auch der Vorsitzende des örtlichen Fußballverbandes und dann denkst du so, was? Wieso das denn? Und dann hat er auch noch ein Restaurant und was weiß ich nicht noch alles.
Das ist saugut.
Ja. Nee, was ich sagen wollte, dieses Anstacheln und diese Unsportlichkeiten zwischen den Teams so ein bisschen, dass die sich so wirklich hassen und sich auch abseits des Platzes verspotten und so weiter. Das fand ich irgendwie so, ja, was traurig wäre, das ist ein zu starkes Wort, aber ich dachte so, das zeugt von so Unsportlichkeiten und man weiß, dass Fans das so untereinander haben von Vereinen, die sich nicht gegenseitig grün sind, aber die Spieler, die ja auch untereinander selber von Mannschaft zu Mannschaft wechseln, zumindest im Profifußball, ist das da auch so, dass
Da kann ich was zu beitragen. Aber mach du erst mal, Willems.
Ja, also das würde ich sagen, dass das ziemlich unrealistisch ist. Außer man bezieht es halt tatsächlich drauf, dass es da wirklich jetzt irgendwelche, zwischen den Ländern irgendwelche Befindlichkeiten gibt. Und das würde sich dann halt einfach so auch in den Sport ziehen. Aber rein vom Sport allein betrachtet, also selbst wenn man jetzt das mal auf die Bundesliga nimmt, also die klassischen Derbys, wo jetzt, sagen wir mal, Schalke gegen Dortmund, die Fans können vermutlich noch nicht mal die gegnerische Mannschaft den Namen aussprechen oder wollen sie nicht. Aber die Spieler haben gegebenenfalls auch schon zusammen gespielt oder spielen sogar in der Nationalmannschaft zusammen. Also die sind vermutlich sogar miteinander befreundet. Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich eher unrealistisch.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie das da unten ist, gell? Also ob jetzt Tonga gegen,
ja, genau,
gegen Dings, die mögen auch generell dort ein anderes Verständnis von Fußball haben, als wir das hier haben. Es sind dasselbe Spiel mit denselben Regeln, aber es muss ja nicht heißen, dass die Gepflogenheiten drumherum die gleichen sind. Von daher, ich war dann bereit, das irgendwie so wegzusortieren, aber auf der anderen Seite, als jemand, der mit meiner Curling-Vergangenheit, Curling ist ein wahnsinnig fairer Sport und da wird der Spirit des fairen Sportsmanships sehr, sehr hoch gehalten und irgendwie fand ich es schade.
Weggegrätscht.
Ich habe mal jemanden mit einem Besen die Nase fast ihm gebrochen. Allerdings war das mein eigener Teamkamerad. War mein eigener Teamkamerad. Ist übrigens auch Hörer hier. Hallo.
Ja, genau.
Das war aber ein Unfall. Nee, was ich sagen wollte.
Klar, das muss man sagen jetzt.
Hat er gekonnt als Unfall darstellen können.
Was ich also sagen wollte ist, ich fand jetzt, weil der Film so ein bisschen so rüberkommt, auch weil es halt ein amerikanischer Film ist und in Amerika ja Fußball auch nicht so wahnsinnig massentauglich ist oder nur so eine Randerscheinung im Vergleich zu Europa, zumindest in Nordamerika, dann dem so eine Darstellung zu geben, dass das so wenig sportlich oder teilweise fast schon unsportlich ist, da fand ich so ein bisschen schade, aber vielleicht, mein Gott, vielleicht ist das so und dann muss ich da auch.
Das habe ich anders verstanden.
Okay.
Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie das in ganz Polynesien heißt, aber in Neuseeland gibt es diesen Tanz Haka, das, was so ein ritueller Tanz ist, sieht man zum Beispiel vor den Rugby-Spielen von der neuseeländischen Rugby-Mannschaft. Und das hat man hier am Anfang auch, haben die das so quasi aufgeführt.
Ja, da wollte ich auch noch ansprechen.
Was so ein, ja, mit viel Gebrüll und Grimassen so ein Tanz ist, was so ein Kriegstanz eben ist und der eben heutzutage vor Sportevents aufgeführt wird, weil das eben auch eine Art Kampf ist. Und klar, die sind schon auch einfach fies zueinander, aber das hatte immer, finde ich, so eine Gruppendynamik, wo es immer darum ging, so, dass das ganze, also die ganze tongalesische, ich weiß nicht, wie es heißt, Gruppe gegen die samoanische und die dann auch sowas, das hatte ja auch irgendwas, ja, wie eine, nicht eine richtige Choreografie, aber die hatten schon, das hatte schon so, also weil dieses Zischen oder so, ja, mhm, was die gemacht haben, das hatte ja schon sowas Ähnliches wie eine Choreografie. Und das habe ich dann eben so wegsortiert unter, ist jetzt nicht so relevant, ob sie sich mögen oder nicht, aber das machen die halt, weil
ja,
wenn die sich
am
begegnen,
Anfang,
dann machen die halt so ein rituelles sich dissen.
Das kommt am Anfang bei dem ersten Spiel, also relativ am Anfang des Films, ich glaube sogar noch bevor er auf die Insel kommt, habe ich das auch so verstanden. Wo das für mich dann auseinandergebrochen ist, ist, als diese Tonga-Mannschaft dann angefangen hat, vor allen Dingen diesen Transmann zu beleidigen.
Stimmt,
Transfrau
ja.
ist ja, ja. andersrum, Transfrau
ja.
zu beleidigen und die wirklich so quasi auf die einzelne Person ad hominem loszugehen.
Ja,
und
ja,
an gut, Stelle,
das ist aber, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Also das ist halt etwas, das ist ja mit ein Grund, warum sich noch kein Fußballer, der aktiv ist, als schwul geoutet hat. Also, ja. weil das würde jetzt definitiv genauso auch wieder passieren. Also.
Ja, wahrscheinlich.
Und das waren halt auch die Bösewichte. Die sollten halt auch als das dargestellt werden.
Ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das kommt dann so blöd, wie es ist. Es passiert im Eifer des Gefechts. Also ich habe gerade heute tatsächlich noch ein Interview gehört mit einem ehemaligen Fußballer, der mit Depressionen zu kämpfen hatte während seiner aktiven Zeit und deswegen von der zweiten Liga weit runtergegangen ist und sich dann später nochmal, als es ihm gesundheitlich besser ging, nochmal hochgekämpft hat und so. Aber der hat auch erzählt, dass er mal eine rote Karte bekommen hat, weil sein Gegenspieler ihn dann 90 Minuten lang damit beleidigt hat, dass er halt einfach diese Depressionen hatte. Und die Gegenspieler, wenn die halt so einen Angriffspunkt haben, die nutzen den dann aus. Ja. So beschissen, wie es halt ist.
Ja, das ist krass.
Aber das mit dem Kriegstanz, das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen gestört. Also wenn sie halt nicht Fußball spielen können, okay, das können sie halt nicht. Aber ich sag mal, die Choreografie von dem Tanz, die könnten sie ja ein bisschen mal trainieren. Also das haben sie am Anfang halt einfach ja auch gar nicht hinbekommen. Also die haben halt daran auch gezeigt, wie es halt so langsam auch zum Team wird. Aber mich hat so ein bisschen, das war so die Hochphase des Klamauks, fand ich schon direkt am Anfang.
Die wurden nicht dargestellt, so wie sie können kein Fußball, aber sie sind in anderen Sachen toll, aber sie wurden halt irgendwie so in anderen Sachen entspannt. Aber dass sie irgendwas so richtig geil, super können.
Die müssen halt nichts toll können, gell? Das ist halt so, wohnen am Arsch der Welt, wo alles egal ist irgendwie.
Na gut, kochen konnte der eine ganz gut. Der konnte da seine marinierten Fische machen.
Ja.
Ja, aber war schon so ein Feel-Good-Ding. Also das,
Der
Ton wird ja am Anfang eigentlich direkt gesetzt. So die erste Szene, die eröffnet, ist eben Taika Waititi selber als samoanischer Priester, der da steht und predigt, und du hast schon das Gefühl, alleine diese Verkleidung, dieser Bart, das sieht alles wie angeklebt aus, der wirkt
ja,
so.
Ja, das war mir aber zu Comedy. Also das
ja,
war,
weil das wirkt also, so direkt, ich hatte so Harpe Kerkeling-Vibes irgendwie
mit dem
angeklebten Bart und dachte mir so, okay, alles klar, ich weiß, wie also der Ton ist gesetzt sozusagen, und man hatte das Gefühl, ich weiß, was ich jetzt zu erwarten habe.
Ja, und es hatte auch kurz so Vibes von, das ist eine Art von Humor und kulturelle Aneignung, die eigentlich nicht mehr so opportun ist. Man muss natürlich sagen, ja, Taika Waititi ist, ich glaube, Hawaiianer, gell?
Nee,
Neuseeländer.
Ach, Neuseeländer, okay, ja. Dann ist er ja sogar auch Polynesier. Aber trotzdem, es war schon so ein bisschen veralbernd, gell? Also, es wirkte so wie, ich weiß nicht, also mich hat's ein bisschen gestört, muss ich sagen. Auch die Post-Credit-Scene. Klar, lustig, Taika Waititi-Humor halt. Und ja, ist er auch Regisseur? Wahrscheinlich schon, gell?
Ja,
weiß ich gar nicht.
Ja,
schon. Das schafft er, den Rest des Films hat er wirklich sehr gut Regie geführt und hat er sehr gut den Ton getroffen, aber in seiner eigenen Darstellung fand ich, war es ein bisschen zu albern und ein bisschen zu drüber. Also, das fand ich, ja. Na klar, es ist ein lustiger Film, aber so albern musste für mich nicht sein. Also, naja.
Gut, so alberne Aspekte hat er eigentlich in jedem Film, den er macht. Also es,
ja, eben.
Ich glaube, der kann nicht
wie bei
ohne.
Thor and Thunder, ja. Love and Thunder, Thor, Love and Thunder.
Die Ziegen.
Das ist der Klingelton eines meiner Arbeitskollegen.
Fantastisch. Sehr schön, sehr schön. Fällt mir. Sehr gute Idee. Ah, ja.
Morgen direkt bei Christoph, neuer Klingelton.
Ja,
man hat halt zu selten den Ton an.
Ja,
beziehungsweise ich nie.
Ja,
das geht mir nicht so.
Die komische Zahnputz-App meiner Kinder zwingt mich immer dazu, diesen Schalter umzuschalten, weil die sonst keine Geräusche von sich gibt. Und dann habe ich das immer abends, schalte ich das dann um und vergesse zurückzuschalten, ist am nächsten Morgen immer der Ton an. Das ist ganz blöd.
Ich habe ja verschiedene Töne für verschiedene Leute, die anrufen, sodass ich schon hören kann, wer mich anruft.
Du wirst überhaupt angerufen, das passiert mir ja grundsätzlich sehr.
Ja, eine Anmerkung übrigens noch zu der Transfrau. Das ist ein bisschen komplexer, als einfach zu sagen, es ist eine Transfrau. Das ist nämlich so ein samoanisches kulturelles Ding, also schon, oder überhaupt polynesisches. Das gibt es schon sehr lange dort und nennt sich, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, Fa'afafine.
Ich glaube, die haben das Fa'afafine ausgesprochen einfach.
Ah, okay.
Zumindest in der englischen Tonspur, glaube ich, habe ich das so verstanden.
Wurde das auch angesprochen?
Ja.
Genau. Und bezeichnet eine Person in der Regel biologisch männlichen Geschlechts, die schon von früh auf als Frau erzogen wurde. Also die eben nicht dann irgendwann sich gegen kulturelle Normen aus eigener Überzeugung, Gefühl, fühlen, wie auch immer, das offenbar macht, sondern die eben da tatsächlich schon von früh auf auch reinerzogen wurde. Natürlich, ich nehme an, in Kombination dessen, dass sie auch selbst so empfindet, hoffe ich doch, um eben weibliche Geschlechterrolle wahrnehmen zu können und oder wahrzunehmen, weil das halt wohl auch, also wenn es halt auch nötig ist und wenn es passt natürlich, nehme ich an. Und das ist eben so ein schon altpolynesisches Ding, was erst in der, ja, mit der Kolonialisierung dann im Endeffekt erst in irgendeiner Form problematisiert wurde, was ja hier auch angedeutet wird durch die Tongolesen. Ich hätte nachschauen sollen, wie die genannt werden. Und war früher wohl eher so, dass die dann auch geschlechtlichen Kontakt mit Männern haben, die dann später doch eine Frau heiraten aus gesellschaftlichen Gründen. Also das ist alles ein bisschen offener, da die sexuellen Identitäts- und Kontaktgrenzen waren, als das in unserer Gesellschaft ist.
Es wird ja angedeutet, ne, also ich wusste da nichts drüber und ich habe das auch jetzt nicht recherchiert, bis du es eben erzählt hattest. Aber es wird angedeutet in dem Film, die Figur, deren Name mir gerade entfällt, Jaya. Sagt auch sowas, als die Michael Fassbender-Figur rumpelt da ja auch erstmal sehr unsanft in dieses Thema rein und
misgendert ihn, ja.
Misgendert und deadnamed ihn und was weiß ich nicht alles. Oder sie, ja, das habe ich selber falsch gemacht.
Kommt drauf an, ja, natürlich hast du es falsch gemacht, aber in Samoa ist es ein eigenständiges Geschlecht, also es ist eben weder er noch sie.
Genau, nee, aber in der Reaktion darauf wird dann so erklärend eingegriffen, wird dieses Wort Fa'afafine auch gesagt und dann heißt es irgendwie, es wird irgendwie so erklärt, wir sind in der Gesellschaft irgendwie dafür da, das Leben bunt zu machen oder sowas in der, also das, man kriegt da so eine Andeutung, ist keine richtige Erklärung und du erfährst den ganzen Hintergrund, was du gerade alles erklärt hast, nicht, aber man kriegt so eine Andeutung, dass das irgendwie dort kulturell verankert ist und das ist, ich will nicht sagen mehr, aber das ist anders ist als das, was bei uns jetzt so ein klassische Transgender-Debatte-Thema wäre. Genau.
Ja, spannend, gell?
Ja, interessant.
Ja.
Ich habe auch gerade ein bisschen quer gelesen, also das liest sich und hat sich jetzt auch so ein bisschen angehört, als ob das tatsächlich gar nicht so direkt frei, also dass das schon vorbestimmt war, also gar nicht frei gewählt, oder?
Ja, ich hatte es jetzt gehofft, dass das so ist, aber
also ich bin, mir scheint, also es wird mir nicht so richtig klar. So,
dass das, ja. Mir liest es also, auch so, dass das eher fremdbestimmt wird.
Da steht jetzt auch, zentrales Merkmal ist die Übernahme von Arbeitsaufgaben und alltäglichen Verhaltensweisen von Frauen. So als gäbe es in Samoa zu wenig Frauen und daher
müsste man die dringend per Definition erschaffen.
Aber es steht auch drin, dass das früh entschieden wird. Das heißt nicht, dass es bei der Geburt entschieden wird, gell? Es kann ja auch sein, dass es irgendwie im Lauf des Kinderdings, wenn sich da
ja, abzeichnet. Aber dass ich
häufig zeichnet sich ja
Kinder
doch schon früher ab, was nur eben nicht, worauf nicht geachtet wird, weil es halt die Gesellschaft nicht sehen will, gell?
Ja, das stimmt, aber ich sag mal, in dem Alter wäre dann schon, also ja, so dass es im Kindergartenalter kommt, solche Aussagen, das passiert vermutlich öfters, aber ja, es wird dann halt nicht für ernst genommen, vermutlich.
Gut, aber wir werden dazu wenig
drüber, um da. Ja, aber es wurde tatsächlich ja im Film kurz angerissen, aber ja, auch nicht so weit, dass ich im Nachgang da auch noch irgendwie nachgelesen hätte. Ja.
Ich weiß auch gerade, in der Wikipedia steht der interessante Satz, in der samoanischen Kultur gab es bis zur Globalisierung keine Vorstellung von Homosexualität.
Das ist geil, gell?
Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ich meine, rein statistisch muss es ja Homosexuelle gegeben haben, dort immer schon.
Ja, steht ja da auch, dass die durchaus homosexuell agiert haben zum Teil, aber eben, das wurde halt, die Einteilung gab es halt
nicht. Ja gut, aber wenn du jetzt,
das Label.
Ja genau, das ist irgendwie weird.
So, okay. Ja, du treibst halt mit wem du magst oder wer dir, ja, zu wem du passt.
Ach so.
Und das wird nicht definiert.
Ach so, meinst du das jetzt?
Da wird kein Label dran gemacht.
Ja, okay.
Also im Endeffekt ist sowas, was ich pansexuell nennt, gell? Dass du eben blind bist für Geschlechter.
Ja, es gab halt einfach diese Definition nicht.
Ja,
genau. Das ist spannend, ja. Da merkt man erst, wie katholisch unsere Gesellschaft eben wirklich ist, gell? Also da sind wir einfach durch Jahrtausende Katholizismus durchgegangen, die uns halt massiv geprägt haben, dass wir uns nichts anderes mehr vorstellen können.
Und dann kriegen wir hier Taika Waititi, der am Ende Jesus-mäßig
scheitert.
Ja,
das war ein typischer Taika Waititi-Scherz. Also war auch ein guter Scherz, muss ich auch sagen.
So, habt ihr noch Themen zu dem Film oder wollen wir langsam in die Punktevergabe
einbiegen? Ja, ich habe noch ein Thema.
Ja, dann hau
raus.
Achso, eins hätte ich auch.
Und zwar?
Mach du erst.
Ja?
Nee, mach du erst.
Und zwar, es geht ja um diese Rangliste, diese FIFA-Rangliste, wo sie ja den letzten Platz am Anfang des Films belegen. Mhm. Und ich habe mir die dann mal angeschaut, diese FIFA-Rangliste. Und habe dabei, wenn man dabei Wikipedia oder so recherchiert, kriegt man natürlich hauptsächlich so die ersten Plätze über die verschiedenen Jahre. Und da ist mir aufgefallen, dass bis vor ein paar Jahren, und zwar für ziemlich lange Zeit, Belgien auf Platz 1 war, dieser Rangliste. Jetzt ist meine Frage an euch, die ihr mehr Fußballwissen habt. Habe ich irgendwas völlig verpennt? Hat Belgien irgendwie die letzten WMs und EMs gewonnen? Oder gegen... Oder wen hat es angesiegt, um so hoch in der Rangliste zu sein über längere Zeit? Wie kommt denn das? Oder ist das irgendwie eine komische Art, holt man sich da auf komische Art Punkte, die man auch unter dem Radar kriegen kann?
Willems, die Frage geht an dich.
Ich suche auch schon nach der Antwort. Also,
Belgien ist keine Fußball-Weltmacht, oder? Oder habe ich das nur verpasst?
Nee, also die haben tatsächlich nichts gewonnen in den letzten Jahren, aber die waren tatsächlich jedes Mal der Geheimfavorit, weil sie, glaube ich, immer in den Qualifikationsspielen halt wirklich gut gespielt haben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das zum Beispiel ist, wenn jetzt nächste Europameisterschaft ist ja in Deutschland dadurch automatisch qualifiziert, müssen halt keine Qualifikation spielen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob die dann halt irgendwie sich überhaupt Punkte erarbeiten können.
Ja, man kann.
Und das ist halt, also ja, ich glaube, die haben tatsächlich immer in den Qualifikationen sehr gut solide abgeschlossen, aber halt bei den Turnieren dann halt am Ende
nie
so richtig weit kommen.
Ich krieg's jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe irgendwo gelesen, dass man da Punkte, hier, man kriegt für fast alles Punkte, aber extrem unterschiedlich viele. Also man kriegt für WM Endrundenspiele ab Viertelfinale 60 Punkte oder steht Gewichtung 60. Ja, und das ist dann abgestuft bis hin Freundschaftsspiele außerhalb internationaler Fenster im Spielekalender kriegt man nur 5 Punkte. Ja, also unheimlich unterschiedlich. Das heißt, dass wenn man eben in der WM weit kommt, kriegt man halt überdurchschnittlich viele Punkte. Deswegen wundert es mich, dass ein Land, was für mich so in den WMs und EMs nicht spürbar großen Erfolg hat, sondern eher nur vorher, dann auf Platz 1 der Dings sein kann. Also ist mir, Ich verstehe es nicht. Aber gut, ihr auch
nicht. Ich auch nicht, nee.
Ich habe mich tatsächlich auch in den letzten Jahren dafür nicht mehr wirklich interessiert.
Also wir brauchen dann jetzt aber auf jeden Fall einen Film über die Fußballnationalmannschaft von San Marino, weil die stehen hier gerade auf dem letzten, wenn ich das richtig sehe. Oder Gibraltar wäre auch noch so ein Kandidat. Liechtenstein, Malta, da geht was.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also wenn das jetzt die richtige Liste ist, ist amerikanisch Samoa aktuell auf Platz 189.
Ja, das ist doch fein. Siehst du?
Von 210.
Jetzt ist er weg.
Nee, da
ist er wieder.
210, sagtest du? Ja, San Marino letzter, ne?
Genau, ja.
Ja, da siehst du, dann haben sie sich jetzt stabilisiert. Dann hat das offensichtlich bleibende Spuren hinterlassen, dass sie jetzt diesen Polizisten
bestimmt wieder ins Team aufgenommen haben. Bestimmt noch ein zweites Tor gemacht.
Ja, haben sie ja in dem... Also ja, so, okay, ja. Ich will das nicht spoilern jetzt, aber ja. Es fallen Tore in diesem Film. So viel sei gesagt.
Aber das war so geil, dass es ihnen gar nicht darum geht, irgendwie anzusiegen, sondern nur ein Tor zu schießen, weil sie noch nie ein Tor geschossen haben.
Auch schön diese Szene, wo der da am Strand sitzt und der andere ihm dann sagt... One goal. Und dann geht er so langsam rückwärts aus dem Bild. One goal.
Ja, so geil.
Geht er so weg, rückwärts und sagt das immer wieder, wie so ein creepy old dad irgendwie, der so, okay, was ist das? Warum hört er nicht damit auf?
Also an skurrilen Szenen hat es dem Film definitiv auch nicht gefehlt. Also dran denke, als der erste Torwart im Tor sitzt, wie ein dreijähriges Kind, das lieber am Sand spielt, ist halt auch einfach nur Wahnsinn. Also
ja, oder der Trainer, der erste, irgendwie, jetzt machen wir Ansprache und dann kuschelt er da mit den Leuten. So, diese Halbzeitansprache, wenn die irgendwie, was weiß ich, 20-0 zurückliegen und keine Ahnung. Und er dann so, ja, müssen wir jetzt mal konzentrieren hier und so. Fantastisch.
Ja, er war halt fürs Herz.
Er war absolut fürs Herz.
Ja, ja. Und er hat auch mich berührt. Also das ist.
Na, musstest du weinen?
Ja, ich glaube, ich musste am Ende sogar ein bisschen weinen. Es war einfach schön. Ja, natürlich, klar. Wer dann den Siegtreffer schießt, das ist klar, geht es so ans Herz, dass ich weinen musste.
Echt?
No. Ja.
Das war mir zu vorhersehbar.
Ja, du hast ja auch kein Herz.
Das haben wir schon öfter hier festgestellt.
Außerdem, das war mir zu vorhersehbar. Das ist etwas, was wirklich passiert ist. Ja, also.
Ja. Na gut. Ja, dann Punkte, oder?
Ja.
Sollen wir den Gast beginnen lassen, oder?
Natürlich.
Ja, dann starte mal.
Bemelde.
Ich war bei 7 Punkten. Gibt dir halbe Punkte. Also ich.
Ja, klar.
Also ich für mich. Vergibt normalerweise keine halben Punkte, aber tatsächlich die positive Besprechung würde ich jetzt einfach mal 7,5 geben.
Mhm. Sauber. Mach ich mal weiter. Ich schließe mich im Grunde mehr oder weniger an. Ich gebe 7. Mich hat das erfreut. Ich habe lachen können. Ich habe was gelernt über fremde Welten. Surfen kam nicht vor. Finde ich erstaunlich, weil normalerweise erwartet man das immer, wenn irgendwas aus Polynesien kommt, dann wird es immer auf irgendwie sitzen sie dann immer auf Surfbrettern im Meer. Das wurde hier einfach weggelassen, was ich auch gut fand an sich. Und ja, es war klamaukig, aber es fand dann noch seinen etwas ernsten Abschluss. Und eine Sache, die ich vorhin noch erwähnen wollte, als du fragtest, ob ich noch was hab. Will Arnett in der Nebenrolle des amerikanischen Fußballverbands Heini Star. Wieder fantastisch. Großer Will Arnett-Fan aus Arrested Development-Zeiten und spielt im Grunde immer dieselbe Rolle, aber passt einfach fantastisch.
Ja, und fällt mir auch gerade ein, der eine Hemsworth aus Thor Love and Thunder ist ja auch dabei.
Der älteste Hemsworth-Bruder, ja.
Der Bruder
von Thor. Aber hat nur eine sehr kurze Rolle.
So wie in Love and Thunder auch.
Ja, der hat's auch schwer, oder? Zwei Brüder, die weltberühmt geworden sind und er spielt irgendwelche Serien.
Aber an den kann ich mich, welche Rolle hat der gespielt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Hier?
Ja.
Ja.
Einen von diesen australischen, die 31-0 oder 32-0 gegen
die gewonnen haben. Ah, okay, die immer wieder gekommen sind. Dann.
Und ihn verhöhnt haben, genau.
Ja, okay. Dann muss ich nochmal gucken.
Ja, ich bin da ganz bei euch. Mich hat das unterhalten, auch wenn das Fußball ist. Das geht ans Herz. Wenn es ans Herz geht, dann ist es was für mich. Dann darf es sogar Fußball sein. Und wie gesagt, es hatte Ted Lasso-Vibes, wenn auch negative, also mit negativen Vorzeichen Ted Lasso-Vibes. Also ich bin da auch bei 7,5.
Wir sind uns ungewöhnlich einig, das ist ja
fantastisch. Ja.
Sehr gut. Dann bleibt nur die Frage zu klären, Wein, Whisky oder Bier oder alles drei.
Genau.
Der Film hat ja faktisch auf den Tisch gelegt, was hier zu trinken ist, aber hat uns die Auswahl gelassen. Was gibt's für euch?
Willems, was gibt's bei dir?
Ja, ich muss sagen, das ist natürlich naheliegend. Also das kam ja tatsächlich ja sogar im Trailer vor. Aber da ich ja keinen Alkohol trinke, habe ich mich einfach für ein Malzbier entschieden.
Ja, das passt doch super.
Von daher.
Du hättest jetzt auch irgendwie so wild irgendwelche tropischen Säfte zusammenschütten können und so ein Schirmchen reinstecken und dann sagen.
Das stimmt, das wäre gegangen, aber so, so war es auch für mich einfacher. So nicht einfach in den Keller gehen und.
Das stimmt.
Was für Malzbier favorisierst du?
Was für ein Malzbier?
Ja.
Von Carlsberg tatsächlich. Also ein saarländisches Malzbier sogar.
Carlsberg ist aus dem Saarland. Ich hätte jetzt gedacht, es ist tschechisch, aber.
Das mit K ist aus dem Saarland. Es gibt ja noch das mit C, das kommt doch aus, kommt es nicht sogar Dänemark oder irgendwo skandinavisch?
Ja, ja. Aha. Schön. Ja, ich bin auch ein großer Malzbier-Trinker. Ich trinke heute aber nicht Malzbier. Ich trinke heute Whisky. Four Roses Small Batch. Und ich erhebe mein Glas auf. Ist der Willems noch da?
Hat sich gemutet, red einfach weiter.
Ich erhebe mein Glas auf einen ehemaligen Arbeitskollegen, der gestern leider verstorben ist nach Krankheit und der mir vor 13, 14 Jahren einiges beigebracht hat von dem, was ich heute noch in meinem Job anwende. Und ich bin ja jetzt zurück bei der Firma, bei der ich damals war. Und ja, muss das deswegen jetzt miterleben. Ja, bin etwas traurig darüber oder bin traurig darüber, falls ich heute zum Teil ein bisschen nicht ganz so spritzig rüberkomme, dann könnte es eventuell daran liegen. Also ein kleiner Disclaimer zur Mitte. Aber ja, ich trinke auf ihn. Bob, was hast du?
Ja, ich habe auch aus den drei zur Verfügung stehenden Angeboten des Films ausgewählt. Ich habe den Whisky genommen und ich dachte mir, da der ja so ein bisschen so dargestellt wird, unsere Fassbender-Figur, als ob er den Alkohol mehr so aus Wirkungsgründen trinkt oder das ziemlich deutlich so dargestellt wird, habe ich jetzt nicht High Shelf, sondern eher so Middle-Low Shelf gegriffen und mache hier Jim Beam ins Glas. Das ist jetzt gemein Jim Beam gegenüber, aber... Das hab ich nehme
auch an, dass die dort Jim Beam getrunken haben, ja.
Ja, ich habe den Pre-Prohibition Rye, das ist jetzt schon natürlich von denen aus dem Regal von Jim Beam wahrscheinlich nicht das Bescheuertste, aber
nö,
ja, schon okay. Genau, der ist es bei mir.
Sehr gut.
Damit kommen wir dann zum nächsten Thema, bleiben aber faktisch, oh nein, stimmt gar nicht, ich rede Unfug, wir kommen zum nächsten Film.
So kennen wir dich gar nicht.
Ja, ich hatte den Tab noch nicht offen und dachte, mich zu erinnern, wie die Agenda weitergeht, war aber ein Fehler. Sonne und Beton steht hier und Willems möchte uns davon berichten.
Ja, genau, den habe ich die Woche nämlich auf Sky gesehen, da läuft er gerade. Und ist die Verfilmung des, ich glaube, teils autobiografischen Buches von Felix Lobrecht und handelt hauptsächlich von dem jugendlichen Lukas und seinen Freunden, der in Berlin Gropiusstadt, die mir tatsächlich vorher gar nichts wirklich gesagt hat, spielt. Also, bitte?
What?
Ja, vom Namen her mal nicht, aber
ich kenne nicht viel in Berlin, aber Gropiusstadt habe ich schon mal gehört.
Ja, ist so ein bisschen Ghetto, ne?
Ja, Neukölln, also typisch Ghetto. Mhm. Und die Schule, also ist im Prinzip wie die Rüdli-Schule, die man halt kennt, so mit Securities am Eingang, ja, Plattenbau, ja, wirklich eine unschöne Gegend, um irgendwie aufzuwachsen. Und ja, genau darum geht's halt einfach, wie sie so den Tag rumbringen im Sommer, wie sie auf Drogen treffen, auf Gewalt, Kriminalität. Und ja, das ist auch im Endeffekt so ihre Art, irgendwie zu versuchen, zu überleben oder irgendwie rauszukommen und kommen dann irgendwann auf die völlig bescheuerte Idee, die neu angeschafften Computer ihrer Schule zu klauen und die zu verticken und ja, bringt natürlich sehr viele andere Probleme mit sich und ja, also wie gesagt, viel Gewalt, ist ziemlich explizite Darstellung auch und ist auch, also es ist ein Film, der mitnimmt.
Mhm.
Und ja, wo man sich die ganze Zeit einfach nur denkt, zum Glück bin ich und vor allem nicht meine Kinder müssen in sowas aufwachsen. Also das ist schon krass. Ja.
Du hast gesagt, es ist eine Autobiografie von Felix Lobrecht. Der ist ja Comedian. Komödiantische, spielt das irgendeine Rolle in dem Film oder ist das nur zufällig die gleiche Person? Also es erzählt einfach die brutale Vergangenheit von Felix Lobrecht, oder?
Also über Felix Lobrecht an sich kann ich eigentlich gar nichts sagen. Also ich kenne eigentlich nur so ein paar Schnipsel von dem, die irgendwie bei Instagram mir reingespült werden. Mhm. Den Podcast habe ich auch nie gehört, der halt einfach immer nur bei Spotify verfügbar war und das war mir immer zu blöd.
Aber wird es hier, also ist es so ein bisschen, ich denke jetzt, ist natürlich völlig falsche Analogie, aber so Marvelous Miss Maisel mäßig, dass man da eben auch so Stand-Up-Auftritte von dem, also sieht man so
Karriere
gar nichts zu tun?
Also ich habe auch gar nicht irgendwie groß nachgelesen im Nachgang, aber so in meiner Vorstellung war es einfach so, dass der jugendliche Lukas, dass er das quasi ist und dass er genauso aufgewachsen ist und also es ist ja so, dass also er lebt mit seinem alleinerziehenden Vater zusammen. Die Mutter ist irgendwann vorher, ich glaube, durch Krebs gestorben. Und ja, das sieht man halt einfach schon, dass es einfach alles ein bisschen schwierig ist. Der Vater ist überfordert. Er ist ganz gut in der Schule, würde gern sein Abitur machen, will sich eigentlich auch aus der ganzen Kriminalität und so raushalten, aber rutscht halt einfach immer mehr rein. Und ich glaube, das war bei ihm dann so ähnlich. Also das ist das Einzige, was ich halt weiß. Er hat halt einfach später so auf dem zweiten Bildungsweg oder Abendgymnasium irgendwie so Abitur nachgeholt und dann auch irgendwas studiert. Und ja, ich glaube, das ist halt, also ja, das ist, glaube ich, so das, was das Autobiografische ist. Also er hat auch irgendwann gesagt, dass viele Sachen er erlebt hat, aber auch vieles frei erfunden. Hat halt nie gesagt, was davon frei erfunden ist und was nicht.
Das heißt, wenn am Ende dann rausgekommen wäre, so okay, und er nennt sich jetzt nicht mehr Felix, sondern Sido und wird jetzt Rapper, dann wäre das genauso glaubwürdig gewesen. Also dieses Komödiantische spielt keine Rolle in dem Film.
Nee, gar nicht. Also.
Ah, okay. Ja, ich weiß auch nicht so viel über Felix Lobrecht. Ich krieg den nur immer mal, gar nicht mal ihn reingespült, sondern eher die Kontroversen um ihn, weil er gern mal so, wie nennt man das, ablaistische Scherze macht, die nicht so wahnsinnig gut ankommen, also so oft sehr behindertenfeindlich. Ja, Geschmacklosigkeiten halt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, inwieweit er das ironisch genug macht oder eben unangenehm. Also ich empfinde ihn auch eher als unangenehm, aber ich weiß dazu wenig drüber. Ich weiß nur, dass er kontrovers ist.
Ich glaube, das ist genau das, in dem, so wie halt gesprochen wurde, als er aufgewachsen ist.
Genau.
Ich glaube, das hat er sich einfach noch beibehalten.
Ist halt auch seine Macke oder seine Masche, gell? Das ist halt Teil seines Erfolgs wahrscheinlich auch, gell? Das ist halt so, das ist der Comedian, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
Das war jetzt aber in meiner Kindheit auch nicht anders und ich habe mir das irgendwie abgewöhnt, also.
Ja, genau. Das ist eben die Frage, ob das Masche oder Ausrede oder weiß der Teufel was.
Ja, er spielt halt damit, klar.
Ja, klar.
Also, ja. Weil er ist halt der intellektuell halt da irgendwie schon rausgekommen ist, aber behält sich halt trotzdem irgendwie noch bei. Also ja, es ist halt so, vielleicht so ein bisschen schizophren auch.
Gut, man kann halt das Mädchen aus der Gosse kriegen, aber nicht die Gosse aus dem Mädchen.
Okay. Jetzt hast du noch
viel gemisgendert,
aber.
Nee, ich hab Dings zitiert.
Ja,
Lady zitiert, schon klar, gell?
Ja, den Scherz funktioniert trotzdem nur, wenn ich das so rummache. Verstehst du? Für einen guten Witz verkaufe ich auch verdient. Meine Oma.
Ja, genau, das hat er verdient.
Ich glaube, der wird
nicht. Nee, aber es ist definitiv. Sorry.
Sag du.
ich wollte nur sagen, es ist definitiv ein Film, den ich empfehlen kann. Also der macht halt nicht unbedingt Spaß, aber man kann ihn sich gut angucken. Ja,
ja, nach den die Schnipsel, die ich daraus gesehen habe, hat er mich an diesen Paris-Film erinnert, den wir hier auch mal besprochen haben, der so krass gefilmt war. Wie hieß Athena? Kann das sein?
Ja.
Oder so ähnlich ist der.
Ich glaube.
Ja.
Diese Bonnie-Dinger so, ne?
Ja, genau.
Ja. Okay, dann lassen wir das als Empfehlung stehen, für Filme, die einen runterziehen. Nee, mitnehmen, was, so hast du gesagt.
Was ich vielleicht noch ganz schnell erwähnen kann, also jemand, der sich irgendwie mit der ganzen Musik, die auch im Soundtrack drin vorkommt, also es wird auch Sido, mein Block wird gespielt und was weiß ich noch alles. Also spielen auch viele Musiker oder Rapper mit und macht das halt alles zusätzlich auch noch ein bisschen authentisch. Also das ist schon, also ich fand ihn auch gut besetzt. Also auch die Jungs und so sind halt auch echt gut besetzt. Und das sind halt, meine ich, auch alles Jungs, die tatsächlich in Neukölln oder dort in der Gegend leben oder gelebt haben.
Der wichtigste Neuköllner, Kurt Krömer, ist aber nicht drin.
Der ist ja nicht
aus Kruppelstadt. Ich muss gerade überlegen, aber nee, ich kann mich nicht erinnern.
Ich glaube, der kommt aus einem anderen Teil von Neukölln.
War jetzt auch mehr als Neukölln gedacht.
Ja, aber Louvre 47, wenn er so gesprochen wird, kommt drin vor, habe ich gelesen. Und das ist der wichtigste Rapper aus Gropiusstadt. Ja.
Okay.
Ich weiß nicht mal, wie er ausgesprochen wird, von daher. Das ist
dünnes Eis,
reine Sekundärliteratur, was ich hier von mir gebe.
Okay. Alright, nach dem Downer kommen wir zurück zu den schöneren Themen des Lebens. Fußball!
Ja, endlich Fußball. Lasst mich endlich über Fußball reden.
Wir haben jetzt so oft Christoph versucht zu überreden, Ted Lasso zu gucken. Jetzt hat er irgendwann vor ein paar Wochen endlich damit angefangen. Aha. Sich hier aber, soweit ich das zumindest überblicke, noch nicht dazu geäußert. Jetzt wäre natürlich der große Brett Goldstein-Fan Stefan wahrscheinlich gerne dabei. Aber wir machen das jetzt trotzdem, weil wir den absoluten Fußball-Junkie Willems hier in der Sendung haben.
Wer ist der Brett Goldstein?
Roy Kent.
Ah, okay. Roy finde ich auch super.
Genau, also fangen wir doch mal damit an. Die wichtigste Frage zu Ted Lasso. Welche ist deine Lieblingsfigur?
Männlich oder weiblich?
Egal.
Ich habe ein paar.
Dann machen wir so eine Top 3.
Also, na gut, meine Lieblingsfigur ist die Chefin.
Okay.
Die ist einfach fantastisch. Sie ist eine tolle Figur, eine tolle, interessante Nebendarstellerin. Sie ist eine tolle Darstellung von Frauen. Sie ist wunderschön. Sie ist unheimlich lustig, unheimlich charmant. Also, die finde ich toll. Und halt gerade in Kombination mit Ted funktioniert halt super. Ich finde Roy super, obwohl er natürlich völlig überzeichnet ist. Aber es macht einfach großen Spaß. Den Schauspieler hatte ich schon mal in einer Ricky Gervais-Serie, wo er eine ganz andere Rolle spielt, wo er so einen ganz netten Softie spielt.
Guck dir mal Interviews mit ihm an. Der ist der ganz nette Softie.
Ja, das denke ich mir, ja. Und dann hier The Independent, finde ich auch toll.
Okay. Interesting. Machen wir weiter. Drei Lieblingsrollen Willems in Ted Lasso.
Oh, das ist verdammt hart. Also ich habe jetzt
Und noch einen habe ich. Fußball ist unser Leben.
Fußball ist unser Leben.
Finde ich so gut. Liebe ich.
Ja, also man kann sich tatsächlich nicht auf drei festlegen eigentlich. Also aber es ist definitiv Roy. Also Ted einfach mal ausgeklammert. Also es ist Roy. Ja, Rebecca ist auch wirklich toll.
Ja, Rebecca ist einfach super.
Aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen der Manager.
der Assistent.
Lloyd? Heißt der Lloyd? Oder Floyd? Ah, ich bin mir
den
Namen.
Welchen Manager meinst du?
Ihr Assistent, also der Mieter.
Higgins,
genau. Genau, Higgins, ja. Ist halt auch traumhaft.
Ja.
Ja.
Es sind so viele, so liebenswürdige Figuren. Das ist halt.
Ja.
Ja.
Ja, also tatsächlich, ich kann Leslie, jetzt habe ich ihn endlich auch in der Liste gefunden. Leslie Higgins, ja. Sam ist auch cool. Also, Ja.
Aber den fand ich zu, ein bisschen zu wenig. Also der, klar, der wird
das versucht. Der ist super nett.
Der ist super nett, aber hat zu wenig Ecken und Kanten irgendwie für.
Ja, ich mag
das,
ihn aber
das
auch.
Stimmt
man,
schon,
man will ihn immer in den Arm nehmen. Also so, wenn man den sieht, will man ihn in den Arm nehmen. Also.
Ja.
Ja, aber es auch, sind auch irgendwie so die kleinen Charaktere.
Ja, auch Tart ist super, oder? Jamie Tart?
Jamie Tart, ja, vor allen Dingen die Entwicklung, die er so durchmacht, ist schon ist toll.
Also ich habe ihn auch regelmäßig als Ohrwurm. Jamie Tart, 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 Tart.
Baby Shark, Jamie Tart, das hat mich niedergelegt auf dem Sofa, als das damals kam. Das
ist also mit wem ich nicht warm werde, ist, und ich weiß auch nicht, was er soll so richtig, ist Coach Beard.
Siehst du, wenn ihr mich jetzt mal nach meiner Top 3 gefragt hättet.
Ja, mach mal.
Higgins, Roy Kent und Coach Beard.
Okay, nur die Ecken und Kanten.
Higgins, weil er einfach so ein Knuddelbär ist. Und wenn ich noch einen vierten Platz hätte, dann wäre es Keely wahrscheinlich. Aber
ach, das ist interessant, weil, ja, okay. Nee, Keely ist so, das ist ja, glaube ich, das, wo sich Ted Lasso eigentlich die Fangemeinde aufteilt, oder? Team Keely und Team Rebecca, oder?
Weiß ich nicht. Die sind doch, nee, die sind doch ein Kopf, ein Arsch, oder? Die sind doch totale Freundinnen.
Ja, sie sind totale Freundinnen.
Aber sie sind natürlich ja schon, super, super Gegenpole voneinander.
Genau,
absolut.
Sie sind schon unterschiedlich, gell? Und also die ist mir schon eine Idee zu sehr englische Klischee-Arbeiter-Unterschicht. Die natürlich hier auch total geglittert dargestellt wird, aber ja, nee, also die ist nicht ganz meins, obwohl natürlich nett und süß ist, ja, logisch.
Ja, so, die ist so naiv und dann rennt sie immer in so, stürzt sie sich immer in so Abenteuer, die irgendwie ihr dann über den Kopf wachsen und aber auch dieser
aber Charakter. Aber schon eine taffe Powerfrau.
Ja,
dann,
genau.
Ja?
Also, der Business, der Arc, den sie dann so erlebt über
hat
die Staffel hinweg.
Überblick. Ja, ja.
Dann, das ist schon toll. Also, zum Beispiel die Nathan-Figur, also hier Nick Mohammed gespielte Nathan, den am Anfang, Nate, in der ersten Staffel fand ich diese Storyline total cool. Schon in der ersten Szene, wo er das erste Mal irgendwie auftaucht, wie Ted ihn quasi sich seinen Namen merkt und so. Das war gut aufgebaut, aber was dann in der zweiten, dritten Staffel mit ihm passiert, das fand ich so ein bisschen herbeigeschrieben. Also mit der Figur also, bin ich nicht so richtig warm geworden.
Da bin ich ja gerade, wo er praktisch zum übersinistren Mastermind, also der Oberbösewicht hingeschrieben wird und dann eben auch seine taktischen Fähigkeiten, also die werden halt dann so überzeichnet. Bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Ich bin jetzt Mitte dritte Staffel. Und auch, dass er dann so krass ergraut und so. Das, ja, es ist einiges überzeichnet in dieser Serie, meistens zum Guten.
Ja, genau, sag doch mal so insgesamt, wie, also haben wir dir zu viel versprochen? Hast du bekommen, was wir dir versprochen haben?
Ja, natürlich hab ich bekommen, was mir alle versprochen haben, weil das halt jeder liebt und natürlich liebt man diese Serie, das ist ja klar.
Und also selbst der große, ich muss dagegen sein, wenn alle dafür sind, Christoph konnte hier nicht anders als anerkennen, dass das toll ist.
Das ist ja nicht so.
In unserem Weltbild schon.
Ja, genau. Das ist eine tolle Serie. Natürlich erzählt die von Fußball, ja, das ist klar. Ich kann natürlich gut damit relaten, weil ja auch der Protagonist gar keinen Dunst von Fußball hat. Das passt natürlich sehr gut zu mir, weil ich halt auch keinen Dunst von Fußball habe. Und das ist einfach herzerwärmend. Das sind herzerwärmende Figuren, die alle bis in die Nebenrollen, also fast in die kleinsten Nebenrollen hinweg, super liebevoll auserzählt sind und also, das ist einfach gut. Also, was soll man sonst dazu sagen? Es ist von vorne bis hinten gut. Bis hin zu diesen drei Fans, die immer in der Kneipe sitzen und bis
die
zu denen
auch
ist das gut erzählt. Oder die Kneipenwirtin.
Ja,
oder,
May, ja, die ist auch gut, ja.
Das ist alles gut. Also, klar.
Ich habe eben beim Durchschauen ist mir noch Sassy ins Auge gesprungen, ist auch.
Wer ist denn Sassy?
Die Freundin von Rebecca und auch von Ted.
Ja, genau.
Ach, ja. Die mit Ted dann, ja, genau.
Ja oder auch die Freundin von Keely, auch die ist super, ja. Es ist,
oder diese Angestellte, die.
Ja, die meine ich, glaube ich.
Ach so.
Diese ehemalige Freundin.
Würdest du die dann, als Freundin bezeichnen?
Nee.
Ja, doch.
Bobman, glaube ich, die.
Ach, meinst du die Garfige?
Ja, die mit dem Stock im Arsch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ach so,
nee.
Also.
Nee, ich meinte die andere. Ja, genau, aber die sind halt alle gut erzählt.
Die
sind
alles toll erzählt, ja.
Und die sind in der Regel auch selbst die Bösewichte, und Jamie Tart ist ja ein Bösewicht in der ersten Staffel, selbst denen wird noch eine Menschlichkeit gelassen. Und das ist halt das Schöne, dass eben, ja, die die Serie geht halt mit ihren Figuren so um, weitestgehend, wie Ted auch mit den Menschen umgeht, nämlich gut. Und das ist einfach schön. Und dann kann man eben auch mit Figuren, mit denen man halt eigentlich gar nicht relaten könnte. Ja, wer von uns könnte mit Higgins relaten? Das ist eine Figur, die uns vollkommen zuwider sein müsste eigentlich. Und es gibt auch, also zum Beispiel die Therapeutin, die ist nicht mein Fall, ja. Trotzdem, die haben alle ihren Raum und die werden alle so erzählt, dass man liebevoll mit denen umgehen kann innerlich. Also ich finde das toll. Das ist wirklich gut.
Das Writing ist wirklich der Hammer, ja, muss man ja, so echt sagen. Ja.
Es ist halt Wohlfühl, wie es kaum mehr Wohlfühl sein könnte. Und was sie halt geschickt machen, sie streuen halt immer noch ein bisschen Salz rein, dass man nicht sagen muss, ja, es ist alles Kitsch, sondern da ist halt dann doch eine zerbrochene Ehe und jemand, der Panikattacken hat und sowas, ja. Also das kommt alles vor. Also das ist schon so ein bisschen negatives oder ja, verlassen werden im etwas fortgeschrittenen Alter, in Klammern ein Jahr älter als wir oder ein Jahr älter als ich, und dann gucken, wie man damit umgeht und wie man einen neuen Partner findet und was man da für Entscheidungen trifft und so. Ja, das ist alles so, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen alles in dieser Serie, aber so unterm Strich wird einfach sehr liebevoll mit allem umgegangen. Das ist schön.
Sehr gut, dann haben wir uns jetzt...
Ja, und sie schaffen halt tatsächlich, dass sie das Sport- oder konkret Fußballthema unterbringen, auch für Zuseher, die sich nicht im Ansatz dafür interessieren.
Ja, was ja auch zum Teil Comedy-Elemente hat. Also ich bin jetzt gerade da, wo dieser Abraham hier, nee, wie heißt der? Zlatan Ibrahimovic-Verschnitt.
Der war sehr deutlich Zlatan Ibrahimovic, oder?
Ja, Saba. Sogar ich habe es gesehen. Habe ich dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, so, du, ich glaube, die meinen Zlatan Ibrahimovic. Und die, meine Frau so, wen? Ich weiß halt noch weniger.
Ihr passt zusammen.
Ja, total. Und also wie der halt dann dargestellt wird und wie halt, weißt du, wie dann geplant wird, wie der eingesetzt wird und wie er auch plant, sich einzusetzen, wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, das kann nicht funktionieren, ja, das, also ja, die werden ihn einfach halt mit Dreimann-Deckung zukleistern und dann wird halt gar nichts mehr funktionieren, also so kann man halt nicht Fußball spielen oder beziehungsweise er ist dann halt die Ablenkung und sie spielen dann an ihm vorbei. Und dann wird das halt aber, nee, im Gegenteil, es funktioniert halt. Die spielen dann halt tatsächlich mit dieser Einserspitze und er schießt halt alle Tore, was halt kompletter Käse ist. Aber ja, es ist halt dann doch nicht Fußball, sondern es ist dann doch ein bisschen Fantasy oder ein bisschen Märchen, Fußballmärchen. Und da kann ich dann eben auch mit relaten, weil ja, sie nehmen halt dann auch Fußball nicht so ernst und das passt dann auch für mich.
Sehr gut. Dann haben wir uns jetzt tatsächlich noch die Meinung von Christoph zum Thema Ted Lasso abgeholt. Fantastisch. Die wollte ich nämlich eh noch hören und kommen wir zu mindestens ähnlich weltweit einschlagenden Riesenserien. Mord mit Aussicht.
Mord mit Aussicht ist diese Hunsrück-Geschichte, oder?
Ist das so?
Eifel, glaube ich.
Oder Eifel. Ich. Eifel,
das ist ja nicht deine Gegend, oder?
Nördlicher, gell? Nördlich.
Ja, nördlicher, aber nicht so
von
weit.
Von uns aus gesehen.
Von uns aus gesehen ist das eine Soße.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, also ich glaube, jeweils ist das ähnlich weit weg.
Naja, das könnte
sein. Naja, also du fährst
zumindest halt Richtung, ist ja dort in der Nähe noch der Flughafen Frankfurt-Hahn.
Du fährst, also mein Gefühl, genau, das ist aber Hunsrück. Mein Gefühl ist, man fährt von Frankfurt nach Westen und dann kommt man durch Wiesbaden und wenn man dann noch weiterfährt, dann ist man im Hunsrück und wenn man dann rechts abbiegt, ist man eben in der Eifel und wenn man links abbiegt, ist man bei euch.
Ja, so hätte ich das auch gesagt.
Das mag also mich ungerecht sein,
aber so ist meine Mental Map von dieser Gegend.
Ja gut, ich sag mal, wenn man rechts und links gegen Norden und Süden tauscht, dann stimmt's eigentlich sogar tatsächlich.
Ja, also, wenn man ja, so nach Westen fährt und dann rechts oder
und
links
dann
abbiegt.
Rechts abbiegt. Ja. Genau. Ja, ja.
Ja.
Genau, das meine ich. Nördlich von Hunsrück und südlich von Hunsrück. Und ja, aber was ich natürlich damit impliziere, ist, dass es aus unserer Sicht alles genau gleich hinterwäldlerisch und ist, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Aber es ist halt für uns so, das ist so, wo, und damit spielt ja die Serie auch, das ist halt so dieses, wo eigentlich nichts mehr passiert und wo eigentlich alles ganz, ganz harmonisch, wo es eben nicht Gropiusstadt ist. und ja, wo es so ganz beschaulich abgeht. Und das passt ja schon auch, oder? Also das,
ja, ja,
das,
ja, gut, also das ist klar. Gefühl, ja.
Du hast das, ich habe gerade mal auf die Karte geguckt, wo ich so bei Rock am Ring war oder so, was ja auch da hinten mitten in der Eifel ist. Und das ist schon, du hast völlig recht, Wilms, das ist eher ein großes Dreieck, Frankfurt, Saarbrücken und die tiefste Eifel ist ein großes Dreieck mit drei Gleichseiten lang, also ja.
Ja, ja, ich wollte damit auch nicht darstellen, wie das wirklich ist, sondern nee, wie unsere Sicht darauf funktioniert.
Ja, in meinem genau. Kopf war es genauso falsch, aber wenn man auf die Karte guckt, das ist tatsächlich
das weit auseinander.
Ja, ich glaube, genau diese Dörfer findet man halt in jeder Ecke irgendwo. Wenn es halt nicht gerade NRW ist, halt.
Ja, wahrscheinlich. Also.
Ja, aber das sind diese Dörfer so in Grenznähe zu Frankreich oder im weitesten Sinne Grenznähe und im weitesten Sinne Frankreich. Die haben schon, da ist schon irgendwas ähnlich. Also es ist, wenn man irgendwie im Erzgebirge unterwegs ist, ist es schon anders. Und das ist, macht ja schon auch diesen Reiz dieser Serie aus. Ich habe jetzt die aktuelle Staffel, habe ich noch nichts von gesehen. Du hast vorhin erst gesagt, dass es die gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Aber ich habe die alten Staffeln relativ vollständig gesehen. Und das ist ja schon so. Man begibt sich einfach in dieses gemütliche, ja, da dieses gemütliche Dorf, was ja Hengash, glaube ich, gell? Was ja so Hengash, ein fiktives no. Dorf ist. Und ja, aber auf eine, wie ich finde, vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier in Bayern lebe, wie ich finde, angenehmere Weise als diese Bayern-Krimis, also dieses, wie heißt dieser Bayern, dieser ganz berühmte Bayern-Krimi? Rosenheim-Cops, ja, also was ja auch eine ähnliche Art von Wohlfühl auf dem Land-Cops-Klischee schlägt, aber ich find's da irgendwie unangenehmer, so Bayern-tümelnder. Und das ist hier ein bisschen losgelöster. Das ist so eine Ecke von Deutschland, wo man nicht mal das hat. Also wo man nicht mal dieses Kultur- oder Tradition-Tümeln da hat, sondern da ist es einfach wirklich nur ruhig und beschaulich. Und das erzählt's. Und dadurch kann sich dann eben auch Raum geben für die Figuren. Und das finde ich gut. Also
ich kann es jetzt nicht in den Vergleich setzen zu Rosenheim-Cops, weil ich die nicht gesehen habe und so.
Vielleicht schaut mir die innerhalb von Bayern gar nicht, das kann durchaus sein.
Nee, ich glaube, ich bin da eher noch nicht die Zielgruppe. Aber jetzt zum
kann auch sein, ja.
Zum Vergleich halt jetzt, also ich kenne zum Beispiel die ganzen Eberhofer Sachen und so. Das ist halt.
Ah, das sagt mir gar nichts. Was ist das?
Von Rita Falk sind das ganz berühmte Bücher über Franz Eberhofer, der ein Dorfpolizist in Bayern ist auch. Und da gibt's bestimmt schon, glaube ich, 6 oder 7 Filme. Also.
Ach, sind das die immer so einen komischen Namen haben?
Ja, genau. So Dampfnudelblues.
Dampfnudelblues, ja, genau.
Ah, ja, genau, so weiß, in die Richtung. Mhm. Ja.
Ja, das geht ja auch in die Richtung.
Ja. Also die Traditionen zum Beispiel, die haben sie jetzt hier in Mord mit Aussicht auch. Also da haben sie jetzt halt dieses Maibaumstellen in einer Folge zum Beispiel. Ja, aber es ist halt einfach grundsätzlich einfach, ja, es ist einfach charmant. Es ist einfach.
Ja.
Schön zum Abschalten und ja, es hat mal wieder Spaß gemacht. Ist tatsächlich also im Vergleich, es ist ja mittlerweile eine neue Kommissarin und auch
ach
neue
so,
Polizisten.
Die haben neue Protagonistin oder was?
Ja, dann fehlt ja vermutlich sogar auch noch die vierte Staffel.
Da fehlt mir die letzte Staffel, interessant. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, wie ist das gekommen? Die hatte keine Lust mehr oder was? Die
ja gut, also die Caroline Peters hieß die, glaube ich, die alte Kommissarin. Ja, die wird wahrscheinlich andere Sachen machen. Ich glaube, die spielt auch relativ viel Theater noch. Dann Piane Mädel ist ja eh super erfolgreich. Und
der ist auch nicht mehr dabei, oder was?
Nee. Also der ist, ja, der ist verstorben, glaube ich, offiziell, also in der Serie. Der Charakter, die andere Polizistin ist auch weggegangen. Und ja, es ist einfach eine neue Kommissarin, die auch strafversetzt wurde dorthin.
Also die haben praktisch einen Reboot gemacht, wenn man so will.
Also die haben die drei Hauptdarsteller, die Polizisten, die haben sie einfach neu besetzt. Und es ist einfach eine Weiterführung. Also es ist nicht das, also die anderen Nebencharaktere, die laufen ganz normal weiter. Also die.
Also Uschi ist auch noch dabei.
Das war ja die Frau von.
Ja, genau, von Piano.
Ja, genau, die ist noch mit dabei. Der ehemalige Chef der Polizeiwache, der ist noch mit dabei und also ja, die ganzen Nebencharaktere, die sind noch wie vorher mit dabei. So ziemlich, ja. Also Ja, also von daher, die Lösung ist ganz, ganz nett und so, und ja, es passt auch alles ganz gut. Also, wobei die drei Charaktere vorher waren halt wirklich super. Ich glaube, im direkten Vergleich fallen sie ein bisschen ab, aber man kann das schon schön weitergucken.
Ja,
also.
Ja, die waren halt auch ikonisch, gell? Also das ist, da muss ich sagen, da bin ich jetzt sehr, sehr überrascht, dass sie die Serie weiterführen ohne diese drei. Weil die waren halt, ja, die waren das halt eigentlich, gell? Aber gut, es war dann vielleicht auch auserzählt, gell?
Ja, vielleicht. Also es gab auch noch einen Film, aber da weiß ich gar nicht mehr, wie das mit dem war.
Weil es waren ja die sowohl
so laut Wikipedia waren in dem Film dieselben Leute wie in den ersten Staffeln.
Weil sowohl die Liebesgeschichten von unserer Protagonistin als auch dann eben bis hin zur Schwangerschaft von der Angestellten war das ja auserzählt. Also da war ja nicht mehr viel zu wollen.
Ich sehe auch gerade, dass die Uschi Heike heißt.
Aber hat er die nicht immer Uschi genannt oder Muschi?
Ja, das kann sein, ja. Ja, ich glaube Muschi.
Genannt, gell? Ja. Die Heike.
Wie präzise ihr euch erinnert, ist wirklich faszinierend.
Nee, jetzt.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich davon gesehen habe, aber viele, gell? Also, es ist halt.
Jetzt hat es halt nur geklingelt, aber tatsächlich, wenn man das.
Ja, Muschi war es.
Das
nicht Uschi,
hört man in der Folge öfters. Und das ist schon ziemlich skurril, wenn die eigene Frau Muschi genannt wird.
War das nicht auch der bayerische, wie heißt er? Stoiber, hat er das nicht auch gemacht?
Muschi?
Deine Frau so zu nennen, ich glaube, oder?
Na, das kann nicht sein, oder?
Nee, ich glaube, seine Katze hieß so.
Oder seine Katze? Nee. Ah ja, okay, weiß ich nicht. Egal.
Aber wir können natürlich auch jetzt einfach mal nach Stoiber und Muschi googeln, was rauskommt.
Google in der Sendung, immer gut. Ja, also wenn man Stoiber Muschi googelt, dann kriegt man Karin Stoiber, Ehefrau von Edmund Stoiber.
Siehst du?
Stoiber an Muschi, ja. Ja, doch, scheint.
Habe ich nicht so falsch gemacht.
Schreibt er an seine liebe Muschi, tatsächlich.
Ja.
Was halt krass ist, weil die halt auch nicht Uschi hieß, sondern Karin. Eieiei.
Eieiei, ja.
Ja, gut, Stoiber war einfach auch Comedy, das kann man nicht anders sagen.
Für 10 Minuten mindestens. Gut, lass uns weitergucken. Mord mit Aussicht, also weitergucken, ja? Also wenn man da irgendwie Spaß dran hat, habe ich das richtig verstanden.
Ist das in irgendeiner Mediathek wahrscheinlich, gell?
In der ARD-Mediathek kann man die aktuelle Staffel, also die 5, glaube ich, komplett schauen. Ob man jetzt die 4. Staffel schauen kann, weiß ich gar nicht. Weil, ich sag mal, rein chronologisch wäre es ja nicht verkehrt, wenn du die auch noch sehen würdest.
Ja, und den Film dann vor allen Dingen, weil da ist die Bjarne-Mädel-Figur noch drin. Danach nicht mehr. Lässt jetzt Vermutungen aufkommen, was da passiert sein könnte. Aber sollte man dann vielleicht auch noch mitgucken, oder? So für die Vollständigkeit.
Wahrscheinlich. Aber das war schon auch so eine Serie, die zwar auch eine fortlaufende Geschichte hatte, aber wo es auch nicht so schlimm war, wenn einmal ein, zwei Folgen fehlen.
Also ich habe mal gerade nachgeguckt, in der ARD-Mediathek ist im Grunde alles drin. Du kannst ab Staffel 1 kannst du da durchbolzen.
Sehr gut.
Von daher, go for it.
Ja, das stimmt. Also fortlaufend ist es nicht, aber ich sag mal, zum Beginn der 4. Staffel, wie es dazu kommt, wie das mit der Neubesetzung läuft, ich glaube, das bräuchte man schon.
Fantastisch, der Stoiber. An meiner Frau schätze ich, ja gut, die Attraktivität, die sie über all die Jahre behalten hat und die absolute, Familienorientiertheit. Fantastisch.
Ach, der Stoiber war schon gut. Mit 3 S einmal unter den Bus geworfen. Die arme Frau.
So gut.
So. Dann nächstes Thema. The Gentleman. Sind wir da wieder bei Guy Ritchie, oder?
Ich glaube ja.
Zumindest war es
ja.
Der Film von ihm. Und jetzt gibt es das als Serie.
Film? Ja.
Von Netflix massiv auf die Titelseite gedrückt. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, bei euch war das wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, war bei uns auch.
Ja.
Und wer von euch hat jetzt schon reingeguckt? Ich nehme mich noch nicht.
Reingeguckt habe ich. Meine Frau hat es gebinged und allen Leuten empfohlen. Und mir auch. Und ich habe mal mitgeschaut, aber ich bin nicht so der größte Guy Ritchie-Fan. Willems, ist das bei dir anders?
Ja, zumindest mal über die alten Sachen. Also die neueren Sachen, dieser Kriegsfilm, den ihr auch mal besprochen habt, den habe ich noch nicht gesehen.
The Covenant.
Aber grundsätzlich, Guy Ritchie ist schon gut und die Serie schließt auch, sag ich mal, an die alten Filme und vor allem, also an die jetzt grundsätzlich die alten Guy Ritchie-Filme und auch an The Gentleman, den Film, schließt der an. Also er hat halt auch die...
Nicht mit gleichen Schauspielern, oder? Ich habe da jedenfalls keinen erkannt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwelche kleinen Rollen gibt, die es irgendwie schon mal gab.
Also so wie ich das verstanden habe, erzählt es ja die Geschichte, die der Film erzählt, nochmal komplett neu, aber halt länger, gell? Also es ist nicht irgendwie daran anschließend, sondern es ist eigentlich... Es ist das Gleiche nochmal.
Nie ganz, schlüssig. Also ob es tatsächlich einfach, also grundsätzlich gibt's ja diese Cannabis-Plantagen in also den genau in den alten Anwesen der Adligen, die halt mittlerweile mehr oder weniger verarmt sind und die dadurch dann ihr Geld machen, indem sie das halt verpachten oder vermieten. Und da gibt's ja, wird ja auch immer gesagt, da weiß ich nicht mehr, ob das im Film auch so war, aber dass es ja davon ganz viele gibt. Und da kann es ja theoretisch einfach sein, dass das halt einfach eine andere Cannabis-Plantage ist, die sie halt da irgendwie als den Hauptspielort irgendwie benutzen. Habe ich mich tatsächlich auch immer wieder gefragt. Aber also es ist halt ein anderer Aufbau wie im Film. Aber tatsächlich, es geht halt hier drum, dass ein Familienoberhaupt verstirbt und vererbt halt alles an seine Söhne, beziehungsweise, ich glaube, halt auch eine Tochter, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, und vererbt das aber nicht an den ältesten Sohn, sondern an den zweitältesten Sohn, der eigentlich Soldat ist und dafür aber seinen Militärdienst beendet und dann irgendwie zurückkommt, um das alles weiterzuführen, und ja, hat eigentlich gar keine Lust darauf, dass in seinem Anwesen das mit der Cannabis-Plantage ist, und ja, möchte da mit den ganzen Strukturen alles gar nichts zu tun haben, möchte da auch irgendwie raus. Und da geht's halt drum, ob er da irgendwie rauskommt oder raus möchte am Ende und so. Und es ist natürlich wieder wunderbar skurril, wie man Guy Ritchie kennt. Also auf allen Ebenen.
Ja. Da, beim letzten Halbsatz gehe ich mit, wie man Guy Ritchie kennt. Ich würde nur den Hauptsatz anders formulieren. Ich würde sagen, das übliche endlose Gelaber, wie man Guy Ritchie kennt. Ich nehme da Guy Ritchie einfach anders wahr. Ja, du hast recht, er ist in gewisser Weise häufig skurril, aber die Skurrilität holt er ja meistens aus etwas, was ich als Masche empfinde, nämlich einfach so eine Kombination aus pseudo-intellektuellen, pseudo-philosophischen Gewäsch, Kiffergewäsch und überbordender Brutalität, die ich nicht als skurril empfinde, die ich meist eher als sehr 90er, sehr Millennial empfinde. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist so durch, wie es durch ja nicht sein könnte für mich. Aber sicher, Guy Ritchie hat sicher sein Publikum noch. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum er die gleiche Geschichte nochmal erzählt. Vor allem eine Geschichte, die ja schon jetzt ein paar Jahre alt ist. So habe ich nicht ganz verstanden. Warum erzählt er nicht was Neues? Er scheint mir ein bisschen lazy. So, da brauche ich nicht groß über das Worldbuilding, mit dem Worldbuilding mich aufhalten, weil die Leute eh wissen, um was es geht, und kann halt alles mit coolem Gequatsche voll machen. Also mich hat's, wie ihr merkt, nicht gecatcht. Und ja, ich weiß nicht, ich habe vielleicht so eine Folge gesehen, etwa, oder zwei halbe. Und ja, nicht meins. Aber ich kann verstehen, dass es dafür ein Publikum gibt. Also
ich hätte durchaus Lust, da reinzuschauen, auch nach wie ja, vor, jetzt nach dem, was besprochen hast, dass du Guy Ritchie-Hasser bist, wissen wir ja.
Ist ja bekannt, ja.
Eben. Und von daher schreckt mich deine Besprechung nicht so richtig ab, weil das Gefühl hat, ich kann die in eine Schublade stecken.
Ja, das ist ja auch okay. Man muss auch Kritiken zu lesen wissen, das ist ja klar.
Ja.
Von daher, nee, das kann einem durchaus gefallen. Also ich finde das nicht verwerflich, das zu mögen, überhaupt nicht. Ganz anders als bei Poor Things.
Erstaunlich aber wenig Feedback zu unserer Kontroverse.
Ja, überhaupt nicht. Wir waren so kontrovers, aber es kam überhaupt kein Feedback. Haben es jetzt alle schon abgestempelt als, ach Gott, ja, die alten Männer, ach Gott.
Ja. Der eine ist ein Pedo und die anderen wollen sich an die Debatte ranwanzen. Furchtbar.
Genau.
Ja, ja.
Haben nichts verstanden von Female Empowerment. Ja. Nee, aber ja, kann man schon machen. Ja, also Guy Ritchie ist schon, ja, so wie Tarantino ist ja auch ähnliche Kritikpunkte, die ich bei denen habe. Das kann man schon mögen, da habe ich nichts dagegen. Ich mag es halt nicht so.
Ja, an denen musste ich jetzt auch denken, dass das genau das Gleiche ist. Wobei ich tatsächlich jetzt hier das alles gar nicht so das Dialoglastige sehe, sondern tatsächlich einfach mehr, nee, finde ich nicht. Also für mich sind es tatsächlich einfach so mehr die Charaktere, die einfach die verschiedensten und.
Also ich habe da eine Szene gesehen, wo sie belagert werden und dann raus müssen, um sich totschießen zu lassen im Endeffekt. Und da labern die noch eine halbe Folge drin rum. Und ich denke so, ey Leute, geht halt raus und lasst euch totschießen. Und was dann ja nicht passiert, sondern so, also so in meinem Gefühl, vielleicht habe ich auch aufgehört, war es so, sie labern erst drin, bis sie fast, also wirklich mit Blut im Ohr, und dann gehen sie raus und labern halt die Angreifer tot. Und dann, also ich hatte das Gefühl, es wird nur gelabert in der Serie. Aber vielleicht habe ich die falsche Szene gesehen, das kann ja auch sein.
Vor allem muss das ja relativ spät in der Serie schon gewesen sein.
Das weiß ich nicht.
Also würde ich jetzt einfach, ja, also ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber ich würde jetzt mal behaupten, das war bestimmt schon die 5., 6. Folge oder so.
Ja, das kann durchaus sein.
Ja. Von 8. Ja, also.
Denkbar.
Ja, also wo ich mich jedes Mal immer drüber freue, ist tatsächlich Vinnie Jones, der.
Den sehe ich auch gern.
Können wir den Kreis nochmal schließen, Ex-Fußballer, der es ja tatsächlich auch geschafft hat, als Schauspieler sich zu etablieren, und hier hat er eine Rolle, in der man ihn, glaube ich, bisher noch nicht gesehen hat und so, aber auch wenn der Grundcharakter, den er immer so spielt, der eigentlich schon bleibt und so, aber ja, es ist einfach, also ich fand es einfach gut, und ich glaube tatsächlich, dass die Intention war, dass das ganze Thema noch nicht auserzählt war, und er wollte das einfach noch ein bisschen weiterziehen und so ein bisschen mehr aufs Land bringen, so wie das beim Film war. Im Film, zumindest meine Erinnerung, hat er ja teilweise auch zu einem großen Teil in der Stadt gespielt, meine ich. Oder?
Ist ja, meine Erinnerung. Die sind dann erst am Schluss da rausgefahren, ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Ja.
Und hier sind sie eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie auf dem Landsitz.
Ja, klar, weil man da mehr in Ruhe einfach aufeinander einquatschen kann. Ja, gut. Ich werde kein Freund damit. Ja, aber gut, kann man mögen.
Nee, du bist ja Podcaster, da kann man einfach hier in Ruhe aufeinander einquatschen, und das machen wir jetzt auch zu alten 80er-Jahres-Serien, nämlich zurück in die Vergangenheit.
Yeah. Captain Archer.
Captain Archer in seiner ersten Hauptrolle. Muss ich ganz kurz, bevor wir da richtig einsteigen, erzählen, dass meine Frau neulich irgendwie beim Durchklicken der YouTube-App am Fernseher plötzlich so ein Video gefunden hatte und meinte, klick das mal an. Also ich habe da so durchgesappt, sie hat das gesehen, dass da das Vorschaubild ist, klick mal an. Die besten 80er-Jahre-Serien, Intros und Theme-Songs aneinander geschnitten. Oh Gott. Und dann ging dieses Ding irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde oder so. Und dann haben wir eine Stunde lang 80er Jahre Fernsehserien, Theme-Songs und Opening Credits geguckt.
Sind die nicht alle ziemlich ähnlich?
Die sind erstaunlich unterschiedlich, und wir haben dann so angefangen, drauf zu achten, wie oft man denselben Producer-Namen sieht, also wer da so die Leute sind, die man, die immer.
Tori Spelling.
Ja, sowas.
Aaron Spelling, meine natürlich.
Und alle möglichen, und uns überhaupt zu fragen, ob wir die Serie geguckt haben oder ob wir nur wussten, dass es die gibt oder ob wir die zum ersten Mal hören, war alles dabei. Und dann hatten wir diese eine Stunde fertig, und was soll ich dir sagen, wir hatten das Gefühl, da fehlen doch noch Sachen. Und dann haben wir gegoogelt oder weiter ge-YouTube-appt und haben festgestellt, es gibt noch Part 2. Haben wir die nächste Stunde auch noch geguckt.
Wow. Krass.
Erstaunlich unterhaltsame 2 Stunden wasted. Aber,
und ja, da war auch diese Serie dabei?
Da war auch diese Serie dabei. Und
was ja erstaunlich ist, weil ja die andere große Serie mit, wie heißt der, Bakula?
Scott,
nämlich
Scott Bakula.
Scott Bakula, nämlich Star Trek Enterprise, die legendär schlechteste.
Ja gut, ist aber die 80er, die war da insofern nicht.
Ja, richtig, ja, ja. Aber
ich weiß auch nicht, ob das alles strictly 80er war, aber 80er aber stand im Filmtitel, in dem YouTube-Titel.
Ist auch damit in die Geschichte eingegangen, weil das ist ja wirklich völlig verhasst unter Star Trek-Fans.
Ist es auch ganz furchtbar, da muss man diesen Skip-Credits-Knopf so schnell wie es geht, so oder Skip-Intro so schnell wie es geht finden.
Wenn dieses It's been a long time losgeht.
It's been a long way.
Oder long way, ja, das ist so, oh, da stellt sich alles auf.
Country-Musik.
Ja, ganz ich schön. Würde aber auch sagen, dass die andere große Serie mit Scott Bakula Navy CRS New Orleans war.
Die kam dann ja später. Und ja, du hast recht, das ist schon auch, ja, also nicht die andere, sondern die dritte dann. Also,
Spätwerk. Ich bin halt kein Trekkie, von daher kann ich
der Fehler.
Kann da haben ich wir den
Fehler ja
sagen.
Schon gefunden.
Ja.
Ja, stimmt. Da war aber auch eine gute Serie, obwohl ich da sagen muss, ich bin eher der Navy CRS LA Fan.
Die ja leider jetzt beendet ist.
Manchmal ist es ganz gut, wenn man Serien beendet.
Das stimmt, ja.
Ja, du hast die geschaut jetzt, oder? Du schaust die alte Zurück in die Vergangenheit.
Nee, die alte nicht. Wobei ich tatsächlich über ja, ich habe tatsächlich überlegt, die alte auch nochmal zu schauen, weil ich gehört habe, dass es eine Nachfolgeserie geben soll.
Kann man die denn irgendwo schauen, die alte?
Das weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht. Ich meine nicht. Ich habe da vor längerem schon mal geguckt und so, und ich glaube, wenn dann nur auf DVD oder irgend sowas in der Art, und da bin ich noch nicht mal sicher, ob man dann alles zusammenbekommt überhaupt.
Das ist immer ein bisschen schade,
weil
die alten Serie nicht so.
Ich glaube, das waren schon fast 100 Folgen und so. Und ja, die neue Serie, die hätte ich auch fast nicht gesehen. Da war es halt so, die hatte ich die ganze Zeit auf dem Schirm, hab mir es aber dann bei wer streamt es und wo auch immer nicht markiert und hab's dann einfach zufällig jetzt gesehen. Tatsächlich einmal beim Durchseppen. Und da waren sie leider schon irgendwie bei Folge 12 oder 13. Aber glücklicherweise kann man zumindest mal aktuell noch bei Join kostenlos alles nachschauen. Nur halt mit ziemlich nerviger Werbung.
Übrigens, kurzer Einwurf, Bob, du sagst doch, man hat immer die gleichen bei den Produzenten gesehen. Donald Belisario war einer von denen und der hat Quantum Leap gemacht.
Ja, yeah, genau. Und Jack und solche Sachen.
Ja, yeah, genau.
Ja, und da habe ich jetzt die ersten zwei Folgen gesehen. Also die Serie hat halt im Prinzip dieselbe Grundthematik, dass ein Team aus Physikern und anderen Wissenschaftlern, die versuchen, in der Zeit zu reisen. Und es wird auch angedeutet, dass sie lange versucht haben, den Charakter von Scott Bakula dann nochmal zurückzuholen aus der Vergangenheit, weil sie das nie geschafft haben und dann irgendwann aufgegeben haben. Und jetzt hier in der Serie ist es so, dass der Hauptcharakter dann mehr oder weniger eigenmächtig den ersten Sprung macht und dann halt in die Zeit reist, und sie schaffen es aber dann trotzdem auch wieder mit Hilfe eines Hologramms dann ihn in der jeweiligen Zeit halt zu unterstützen und zu begleiten und so. Und da ist halt auch wieder so, dass eine Folge ist immer ein besonderes Thema, eine besondere Zeit, wo sie halt irgendwie unterwegs sind, und er muss einem Charakter dort das Leben retten oder das Leben entscheidend verändern, und dann kann er wieder in die nächste Zeit reisen. Mhm. Und bisher sah es jetzt eigentlich ganz gut aus, die ersten zwei Folgen, also wir werden weiter schauen.
Ja, und ist schon damit zu rechnen, dass Scott Bakula auch auftauchen wird, oder?
Er wird erwähnt und auch sein Kollege wird auch erwähnt. Und
ja gut, der ist, glaube ich, tot, der Schauspieler, oder?
Der Kollegen, der ist, also die erste Folge wird ihm auch gewidmet. Also der muss dann irgendwie so kurz vorher vermutlich gestorben sein. Aber die sind, glaube ich, beide nur durch Archivmaterial mal kurz gezeigt und ja, werden halt erwähnt. Und
also mich würde es wundern, wenn der nicht auftaucht als alter Mann dann.
Also die IMDb spricht Gegenteiliges.
Ja?
Ja. Außer es wäre jetzt uncredited Cameo oder sowas, das könnte natürlich passieren.
Ja, könnte ja sein. Ja.
Ja, ich meine auch gelesen zu haben, dass jetzt sind, glaube ich, zwei Staffeln geplant. Mal schauen, was einfach dabei rumkommt. Ah. Aber wer die alte Serie gemocht hat, ich glaube, der kann sich auch die neue mal anschauen. Ich fand es nur erstaunlich. Ich habe heute auf der Arbeit tatsächlich zwei Kollegen gefragt und denen hat die Serie gar nichts gesagt. Also
zu jung.
Meiner Frau hat es auch nichts gesagt. Also nee, tatsächlich nicht. Also der eine Kollege ist so, weiß nicht, Mitte 70er geboren. Gut, der andere ist dann 83 geboren. Ich selbst 81. Also müsste eigentlich genauso. Ja, müsste ja. Die Chance ist groß, dass er das auch gesehen hat. Und meine Frau ist auch selber Jahrgang und die kannte es auch nicht. Also, keine Ahnung.
Also von
vielleicht war es damals doch ein bisschen Nische.
Von 89 bis 93 produziert worden, die Originalserie. Allerdings ist das natürlich in damaliger Zeit nicht zwingend, dass das auch die Jahre waren, in denen sie im deutschen Fernsehen gelaufen sind. Ne? Das müsste man jetzt nochmal separat recherchieren, wann die in Deutschland ausgestrahlt wurden. Das kann auch irgendwie nochmal
zwei Jahre. Ich habe auch überlegt, wo die ausgestrahlt wurde, das konnte ich mich auch nicht mehr richtig daran erinnern. Nee.
Klingt nach Sat.1.
Das ist alles
aber
möglich.
Aber nur so ein Bauchgefühl. Okay, also Quantum Leap beziehungsweise Zurück in die Vergangenheit hieß es damals. Dann sind wir durch mit unseren Bewegtbild-Themen.
Mhm.
Und ja, weiß nicht.
Kommt das untergangene Wort, oder?
Wenn du nichts anderes hast, kommt vielleicht das untergangene Wort. Also du möchtest wieder mal einen Jazzwitz erzählen. Ich musste ja letzte Woche erstmal wieder da irgendwie in unserem ganzen Durcheinander Platz machen, wo ich dann am Ende den Jingle reinschieben konnte, zu dem du mich noch aufgefordert hast in der Sendung. Dann hatte ich ihn nicht parat und dann habe ich groß getönt in der Sendung. Im Schnitt mache ich ihn rein und dann habe ich im Schnitt gesessen und habe gedacht, scheiße, das passt dann nirgends dazwischen. Wie schneide ich das denn jetzt da rein? Das ist irgendwie da reingefrickelt.
Ja.
Ist das immer?
Ja, das untergegangene Wort. Zum Glück haben wir letzte Woche prophylaktisch Frau Nachti gedankt oder sie als diejenige bezeichnet, die das Wort gefunden hat, weil es war auch so, allerdings erst nachdem wir aufgenommen hatten. Deswegen werden wir natürlich auch diese Woche wieder prophylaktisch Frau Nachti dafür ehren, dass sie das Wort gefunden hat, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie es gefunden hat. Bisher hat sie uns nichts geschrieben dazu.
Die Sendung ist aber auch erst anderthalb Tage raus oder so, oder zweieinhalb Tage. Das ist jetzt vielleicht noch.
Sie hat die Sendung aber schon gehört. Sie hat nämlich ein wunderbares Reel oder TikTok oder wie auch immer man das nennen, wie nennt sich bei YouTube Reel, geschickt zum Thema Bluey und wie Väter auf Bluey reagieren, wo dann der in Tränen ausbricht. Ich sehe mich sehr darin. Ich habe zwar Bluey noch nicht gesehen, aber ich befürchte, es wird bei mir genauso sein. Also sehr berührend. Ja, das letzte Wort war malmen, im Sinne von zermalmen, aber eben ohne dass die Vorsilbe zer. Und ist schon sehr lang, sehr veraltet. Also es ist, wir haben hier ein Dings von 1689, einen Beleg. Und also es ist so nur malmen, ist schon sehr lange, sehr out, aber ich habe es benutzt zum Thema Köpfe malmen durch die
Twist
Protagonistin.
Twist and wie war's? Twist and Crush.
Twist and Crush, ja, genau. Ja. Ja, wenn ihr das heutige Wort gehört habt, ich habe es glaube ich zweimal benutzt, dann
fast dreimal hätte ich gerne aus dem Kopf jetzt gesagt.
Vielleicht sogar dreimal, ja.
Also ich habe es zweimal gehört.
Ja. Genau, dann kommentiert es gerne. Heute werdet ihr es sicher gehört haben, weil es war wirklich
prominent.
Sehr auffällig. Ja, sehr prominent. Und ja, das war's von hier. Bob, was haben wir noch? Ach nee, ich muss sagen, was wir noch haben.
Genau, du musst sagen, was wir noch haben. Weil wir bestimmt wieder Gäste haben nächste Woche. Und tatsächlich bin ich auch komplett, also bis hierher wusste ich immer noch, wer nächste Woche kommt. Aber jetzt habe ich auch den Überblick verloren. Ich hoffe, du kannst ihn jetzt wieder gewinnen.
Ja, mir fällt jetzt gerade siebenteils auf, dass ich nicht sicher bin, ob ich von dem. Also es kommt der Andi vom Nerd Talk.
Ah, fantastisch. Der Hausmeister ist back.
Genau, jetzt muss ich gucken, ob ich einen Film habe. Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Bob, füll doch mal die Lücke. Ich muss gerade gucken, ja, über welches.
Genau, du suchst das jetzt einfach mal raus.
Ich mit ihm verhandelt habe.
Du suchst das einfach mal raus und falls du es jetzt nicht findest, dann haben wir ja Mittel und Wege, über unsere Social Media Kanäle bekannt zu geben, was da nächste Woche kommt. Ich mache ja jede Woche lustige KI-generierte Bilder, um in Instagram irgendwie was zu machen, was irgendwie zu dem Film passt. ich habe jetzt zu der Sendung hier, die ja erst in ein paar Tagen erscheinen wird, wenn ich mit Schneiden fertig bin, hatte ich heute Nachmittag schon Bilder erzeugt. Ich habe sie noch nicht gepostet und habe wieder sehr hart mit der KI gekämpft, in der ich ihr irgendwie gesagt habe, ich brauche Fußballspieler auf American Samoa mit einem blonden weißen Trainer, der da am Spielrand rumpelstilzchen soll. Und während ich das versucht habe, der KI zu erklären, hat sie dann dauernd immer Leute generiert, wo dann nicht nur der Trainer schreit, sondern haben auch alle Zuschauer geschrien, obwohl ich ihr das nicht gesagt habe. Dann muss ich hier irgendwie wieder ausreden, dass die Zuschauer nicht brüllen sollen, sondern irgendwie leicht abgelenkt wirken oder so. Das ist immer sehr unterhaltsam, wie wenn man dann so durch so Iterationen von AI-generierten Bildern durchgeht, bis man eins hat, wo man denkt so, okay, das kann ich nehmen, das kann ich posten. Das macht mir viel Freude. Dann, ich glaube, das, was ich posten werde, ist, sieht so zeichentrickartig aus jetzt bei dem Fußballfilm. Und das Tor steht bei dem Fußballfeld an der Seite, warum auch immer. Die KI hat es nicht
wie,
so mit
wie
Fußball.
Wie sich die KI halt Fußball vorstellt.
Genau. Oder wie sie sich vorstellt, dass die in American Samoa Fußball spielen. Vielleicht ist sie auch noch ein bisschen rassistisch. Ich weiß es nicht, ob sie das auch so gemacht hätte, wenn ich jetzt irgendwie nach einem Bundesliga-Stadion gefragt hätte.
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht, aber ich habe es nicht ausprobiert. Es ist auf jeden Fall alles sehr wirr, die Linien sind auch völlig arbiträr dahingemalt, also es ist ganz kaputt, aber war am Ende irgendwie so das, was so den Spirit von diesem Film am besten gegriffen hat irgendwie.
Ich bin gespannt.
Ja. Manchmal habe ich dann auch mehrere Kandidaten, so bei der letzten Folge jetzt hatte ich ja erst, wie Dua Lipa da mit ihrem Motorrad durch die Gegend springt und das Golfkart über die Autos kracht und so hatte ich das erste Bild bei der Ankündigung war ein anderes als jetzt bei dem Post zum den Link der Sendung zu veröffentlichen. Da habe ich jetzt die Rauchschwaden genommen. Also manchmal fallen dann auch mehrere Ideen dabei raus und manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich eingeben soll. Und dann kommt mit Mühe und Not auf ein Bild. Ja, das ist irgendwie ein neues Hobby gefunden. AI-generierte Bilder und das Thema wird auch quasi durch den Sneak-Film mit vorgegeben oder durch den hier Hauptfilm. Spaß. So, hast du gefunden. Haben wir einen Film?
Ja, ich habe es gefunden. Also die Unterhaltung mit ihm hatte ich in meinen Instagram-Dings-Talk. Chat. Also wie haben wir das? Chat. Das ist immer diese Instagram-Chat. Mit manchen Leuten hat man das ja. Vor allem, wenn man halt deren Handynummer nicht hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich Andis Handynummer nicht habe. Manchmal hat man die ja nicht, weil man sich nicht traut, das vorzuschlagen. Weil man halt nicht übergriffig sein möchte. Ist jetzt bei Andi nicht der Fall, aber ja, wie auch immer. Und das Problem bei diesen Dings, ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber bei mir ist es halt so, dass ich da keine Nachricht kriege, wenn mir da jemand geschrieben hat. Das heißt, ich muss
praktisch, auch so, ja.
Wenn ich in Instagram bin, sehe ich es angezeigt, aber wenn ich halt nicht in Instagram gehe, dann sehe ich es halt nicht und dann kann es halt passieren.
Wahnsinn der Instagram-App, die Push-Nachrichten freizugeben, das habe ich einmal gemacht, das will man nicht.
Genau, nein, das
mache
ich
nicht. Da passieren Dinge. Das hört nicht auf mit irgendwelchen Werbungsblödsinn-Scheiß hier.
Genau, und das hat Andi wohl auch nicht aktiviert, denn ich habe ihm eben gerade geschrieben, ob schon einen Film genannt hatte, das hat er nämlich nicht. Aber darauf hat er jetzt nicht in den 3 Minuten, die du geredet hast, reagiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch keine Push-Nachrichten. Vielleicht schläft er auch, genau. Ja, richtig, wir haben ja schon 11:15, du hast vollkommen recht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Dings von ihm. Das heißt, wir müssen das tatsächlich AI-generiert nachreichen. Das wird ja kein Problem für dich sein.
Nee, das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch relativ wurscht, wo ihr uns da folgt. Sei es diese komische Plattform von diesem Space-Wahnsinnigen oder Blue Sky.
Echt, bespielen wir die noch?
Für so die Ankündigung bespielen wir das alles noch mit, sogar Facebook bespielen wir noch mit, also.
Eigentlich sollte man das nicht mehr, oder?
Mastodon, Instagram, Threads, wenn ihr wollt, also wir sind überall. Blue Sky habe ich genannt, glaube ich. Von daher, ihr werdet das mitkriegen, wenn ihr uns irgendwo auf diesen Kanälen folgt. Das sollte nicht das Problem sein, den Film für nächste Woche rauszufinden, sobald wir ihn wissen, hau ihn raus auf allen Kanälen. Ja, sollte man das noch? Weiß ich nicht. Ja.
Also Daniel sagt, wir sollen das nicht mehr. Ich bespiele es nicht mehr aktiv, aber ich habe das schon noch, weil manchmal interessiert einen dann doch irgendwas dort, was man noch lesen will oder so. Aber eigentlich
dann bin ich immer in dem Browser nicht eingeloggt in dem Account und dann ist es ja mittlerweile auch komplett kaputt. Wenn du nicht eingeloggt bist, kannst du ja auch fast nichts mehr sehen.
Ja, das stimmt.
Also du siehst, glaube ich, den Post noch, aber du siehst...
Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich dort bin. Wenn
ja, ich auch.
Denk ich immer, oh, Daniel würde mich schimpfen.
Ja. Ja, total.
Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Aber auch jetzt festgestellt, so wenn wir irgendwie so Contributor haben, dann klicken wir ja oftmals also gibt ja bei uns unter jedem Post diese Contributor-Liste und da sind ja diese kleinen Social-Icons, die man so anklicken kann, wo die Leute dann irgendwie ihre Accounts haben. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal festgestellt, dass Leute da ihre Accounts auch gelöscht haben. Dass man dann, da müssten wir demnächst mal aufräumen, glaube ich, weil wir da teilweise auf Sachen verlinken, die gar nicht mehr existieren. Und ja, das geht so weit. Letzte Woche zum Beispiel, die KulturpessimistInnen, da habe ich Links gesucht auf der Homepage, wo ich den Erik zum Beispiel einrichten wollte bei uns als Contributor. Da ist kein Twitter-Account bei ihm mehr verlinkt. Vielleicht hat er keinen mehr, weiß ich nicht. Ich habe was gefunden, was ich verlinken konnte. Es war alles fein, aber dann habe ich gesehen, das geht jetzt hier als Shoutout raus an die KulturpessimistInnen, ihr habt auf eurer Homepage unten noch euren Twitter-Account verlinkt, aber den gibt's gar nicht mehr. Den habt ihr wohl gelöscht, aber steht noch auf eurer Homepage. Könnt ihr mal aufräumen. Bei der Gelegenheit einfach mal so in den Äther gebrüllt. Also das ist schon so ein Trend, ne? Dass Leute machen das ihre Shitter-Accounts weg.
Ja, weil halt die ganze Twitter-Sache so politisch geworden ist durch Space Karen, dass man das dann halt auch politisch behandeln muss, gell? Und dann eben auch seine politisch induzierten Entscheidungen treffen muss und dann halt das zu löschen. Gell?
Ja.
Es ist eben nicht ein harmlose Plattform, wo man halt, weil man halt mal einen Account hatte, den halt bestehen lässt, bis die dann irgendwann dicht machen, so wie das bei Studieverzeichnis war, sondern es ist halt problematisch. Also es ist eine problematische Plattform von einem hochproblematischen Typen.
Ja, mein einziges Rationell ist immer nur so, dieses, dann schnappt sich irgendwer anders den Namen oder so, weißt du? Aus diesem Grund irgendwie zu sagen, dann, ich behalte den Account, also mit meinem Privataccount zum Beispiel, jetzt mit auf meinen Namen, nicht auf Snipot, mache ich auch schon seit Ewigkeiten gar nichts mehr. Den Sneakbot-Account, okay, da habe ich so einen Verteilpost-Dienst, der das dann auf allen Kanälen gleichzeitig raushaut.
Ja, aber wird das wirklich passieren? Also.
Ja, weiß man nicht, aber dann ist es irgend so
eine. Weil das würde ja bedeuten, dass man auf jeder Plattform den Namen blockieren muss. Da muss ja auf allem sein.
Machst du das nicht so?
Also. Hast du einen TikTok, Sneakpot-TikTok-Account?
Nee, Sneakpot nicht, aber.
Ja, oder Rob Krüger TikTok-Account?
Nee, TikTok tatsächlich nicht. Ja, da war ich faul. Aber Snapchat und all diese ganzen Dinge, also so alles, was so bei TikTok mit den Chinesen da, das habe ich keine Lust gehabt. War mir zu egal.
Ja, aber TikTok ist halt nicht egal, gell?
Ja, also aber TikTok mir ist, halt ist es zu egal.
Vom Einfluss und von der Reichweite und von allem ist es halt das, was früher Twitter war. Also da ist halt der Shit.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ah ja, gut, jetzt schon natürlich eher bei den Jungen. Also
natürlich ist das nicht vergleichbar, ja, in dem, was da gesendet wird und wie es gesendet wird. Aber das, wie du Leute erreichst und wie du dargestellt wirst, ja, also wenn ich sagen würde, was im Internet stellt dich am ehesten dar, dann ist es schon am ehesten TikTok oder gehört TikTok mit zu den ganz Großen und Twitter halt nicht mehr eigentlich.
Also ich bin auch nicht bei TikTok. Ich glaube, man muss halt schon unterscheiden, ob man irgendwie die unter 20-Jährigen oder vielleicht unter 30, keine Ahnung, erreicht oder die halt in unserem Alter oder ein bisschen älter.
Ja, jein. Also das stimmt schon. Klar haben die vor allem junge Leute, aber das hat sich auch ein bisschen gewandelt mittlerweile. Und wenn man eben schaut, wie die Parteien, vor allem halt wie die AfD, auf TikTok aktiv ist, ist es halt nicht eine Plattform, die egal ist, weil es halt nur Jugendliche sind, sondern es ist halt schon eine, was Wählerstimmen angeht, sehr relevante Gruppe und damit halt auch was den kulturellen Impact angeht. Also von daher, also.
Ja gut, das stimmt vermutlich schon, aber das kenne ich tatsächlich auch nur aus den Nachrichten. Also aber, ja, weil ich halt selbst auch dort nicht bin, also ja. Ist dann schwer zu bewerten, vermutlich.
Also ich konsumiere TikTok, also ich konsumiere es nur, also ich publiziere da nichts. Und das ist schon beeindruckend, wie einem da Inhalte reingespült werden und wie man auch Leute oder Dinge kennt dann, die man halt sonst nicht kennen würde. Ja, und sei es jetzt der fränkische Foodblogger, Food-TikToker,
ja.
Oder sei es halt Maximilian Krage. Also es ist schon...
Wer war jetzt nochmal Maximilian Krah? Achso, das ist dieser AfD-Fuzzi, ne?
AfD-Europa-Fuzzi, ja, okay. Der jetzt gerade spionagemäßig. Ja, schauen wir mal, wie gut ihm das tut. Aber am Ende ist es auch egal, weil die Leute, die AfD wählen, denen ist sowas dann am Ende auch egal.
Okay.
Naja.
Ja, nee, ich gucke quasi TikTok.
Auch, habt ihr das mitbekommen? Ob er auch eine Windel trägt, weil echte Männer ja Windel tragen.
Oh, die Trump-Leute, was war denn das? Das habe ich irgendwie so nebenbei mitbekommen.
Hilarious.
Aber warum?
Nee, weil jetzt wohl rauskam, also Trump
dass
hat
Trump
ja irgendwie
eine Windel trägt bei...
Genau, bei Trump hat ja im Courtroom ist er mehrmals eingeschlafen und hat vor sich hingepupst und dann wurde sich darüber lustig gemacht und dann kam halt irgendwann raus, dass er auch eine Windel trägt, weil er eben sich auch hin und wieder mal ein bisschen einscheißt und weil er halt einfach schon ziemlich, ziemlich alt ist und das nicht mehr so ganz alles in der Kontrolle hat, was ja grundsätzlich nicht ehrenrührig ist, wenn er halt nicht selber so ein ableistisches Arschloch wäre. Und wurde sich halt darüber lustig gemacht und es gab halt jetzt, also angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, sogar Trump-Befürworter, die eben das direkt, weil es halt nicht eine Partei ist, weil es halt eigentlich ein Kult ist, das umgedreht haben so, und das halt positiv besetzt haben, so ja, echte Männer tragen auch Windel oder was sie halt so sagen wollen, so es ist auch okay, Windel zu tragen für echte Männer, aber es war halt, gab halt diese Banner mit dem Slogan, die angeblich keine Betrollung waren, also ist halt die Frage, ob das stimmt, gell? Vielleicht waren es doch irgendwelche Linken, die ihn betrollen wollten, aber er fand es nicht lustig, also und naja.
Also ich habe da auch in der Daily Show war das, glaube ich, so Interview-Ausschnitte gesehen mit diesen Leuten, die diese T-Shirts anhatten und Fahnen und Flaggen und was weiß der Geier nicht alles. Aha. Und die sahen schon so rein optisch, also wenn das ein paar Linke waren, die den betrollen wollten, dann haben die diesen Look von so Trump-Anhängern wahnsinnig täuschend echt hinbekommen. Und das musst du auch erstmal schaffen. Also das ist ja schon, weiß ich nicht, ob du das so ohne weiteres nachgemacht kriegst, dass du nicht auffällst.
Ja, und auch da eben, es wäre so wahnsinnig lustig, wenn es nicht so wahnsinnig gefährlich und traurig wäre.
Ja.
Mal gucken, wie wir in einem halben Jahr darüber denken, ne?
Ja, verstrahlten werden nicht weniger auf dieser Welt, ja. Ja, ist schon so.
Genau.
Cool, ja. Das ist einfach unfassbar. Das ist einfach so abschreckend eigentlich. Und ja.
Dieses Land ist so verloren einfach. Das ist alles so kaputt, was das Wahlrecht angeht und die Leute, die da rumlaufen. Und dann halt diese andere Hälfte, mit denen man nur Mitleid haben kann. Das ist die größere Hälfte sogar im Zweifel.
Ja, richtig. Und halt, dass die ganze Welt dranhängt, gell? Das ist halt nicht irgendeine Bananenrevolution. Ist halt nicht Ungarn, gell? Das ist halt das Problem.
Tja. Bananenrepublik, ja. Gut, also, bevor wir jetzt
Habe ich jetzt Ungarn als Bananenrepublik bezeichnet?
Glaube ich nicht.
Melonenrepublik habe ich natürlich gemeint.
So viele Bananen da unten, aber.
Melonen- und Feigenrepublik. Aber also, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede,
versuche ich jetzt mal.
Moderieren Sie mal raus. Uns, von Andi kommt nichts mehr.
Uns abzumelden. Also, der Film der nächsten Woche wird nachgereicht. Dazu folgen Sie uns bitte auf allen möglichen Social Media Kanälen, aber vielleicht nicht die Plattform von Space Karen, sondern eine der anderen. Und dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein, wenn es der Andi hier zu Gast ist. Aber bevor das soweit sein wird, danken wir erstmal dem Willems. Vielen Dank, dass du da warst und
immer uns wieder gern
mit Fußball-Expertise zur Seite gestanden hast, wenn wir massiv Fußballthemen besprechen, ohne ernsthaft Ahnung zu haben.
Gut, dass ja, ich will ja auch nicht behaupten, dass ich wirklich der Fußballexperte bin. Ich bin ja Lautern-Fan. Also wenn ich Fußballexperte oder Fußballliebhaber wäre, dann
kein Fußball oder was?
Ja, ich meine, Abstiegskampf in der zweiten Liga, was will man da sagen?
Wo ist denn die Eintracht? Sind die in der zweiten oder sind die in der ersten?
In der ersten.
Ah, okay.
Ja, da siehst du, wie weit Christophs Fußball-Expertise gediehen ist.
Ja, ich bin ja großer Eintracht-Fan.
Ja.
Wenn dann Eintracht-Fan. Aber es kommt doch jetzt die EM, oder? Habe ich das richtig mitbekommen?
Die oder? Kommt jetzt, ist doch in Kürze, ja. Oder? Kommt
ja, jetzt steht an.
Sogar nach Frankfurt.
Nee,
ja.
Ist EM in Deutschland?
Ja.
Ach so, das war mir nicht bewusst. Das ist ja krass. Okay.
Genau.
Ja, die geht jetzt im Juni, glaube ich, los.
Jetzt kommt erstmal der ESC.
Stimmt.
Da ist doch heute Abend, war heute Abend Halbfinale.
Ach, echt? Ist es die Woche? Ich dachte, es wäre nächste Woche. Siehst du, habe ich verpasst.
Nee, ich glaube schon am Wochenende ist, meine ich, der ESC schon.
Ah, okay.
Dann muss ich den Eurovision Song Contest im Urlaub gucken? Das ist ja verrückt.
Du bist im Urlaub schon wieder, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, nun. Man muss ja aber, mal. Da ist doch Da ist doch hier so Feiertag, da kann man doch Brückentag
machen.
Nächst, kann man
nächste Woche bist du wieder da, ja?
Ich bin nächste Woche wieder da, ja. Ich bin nur kurz übers Wochenende, vertroll ich mich mal nach Den Haag. Hatte ich, glaube ich, hier schon mal gesagt.
Ja, ja, richtig.
Mhm. Genau. Einfach mal so, wie sagt man, so langes Wochenende, ja, so heißt das doch.
Ja.
Genau. Ja, immer.
Ach, eine Sache habe ich noch. Eine Sache.
Immer hat er noch eine Sache, wenn ich versuche, die zu.
Das ist ja wie Columbo.
Ja, ja, genau. So, exakt das ist es. Ich muss ein bisschen Werbung machen für den NABU. Weil nämlich, ich weiß jetzt gar nicht, was NABU heißt. Irgend sowas mit Vögeln und so.
Und irgendwas, weiß ich.
Irgend sowas, ja. Und die haben zweimal im Jahr so eine allgemeine Zählstunde für Vögel, für Gartenvögel. Und das ist jetzt in wenigen Tagen. Ich glaube, von Freitag bis Sonntag oder bis Montag. Also man kann das irgendwie noch nachreichen auch. Also wenn ihr das hier hört, seid ihr noch nicht ganz zu spät, dann könnt ihr das noch machen. Und zwar setzt man sich da irgendwo an ein Fenster und guckt in den Garten raus, in seinen eigenen, und schaut, was da innerhalb dieser einen Stunde für Vögel zu sehen sind und wie viele gleichzeitig jeweils. Also wenn man am Anfang eine Amsel sieht und am Ende eine Amsel, dann sind das nicht zwei Amseln, sondern wenn man gleichzeitig zwei Amseln sieht, dann sind es zwei Amseln. Und das schreibt man auf, was man da alles sieht, und schickt das an den NABU. Da gibt es da so eine Form, wo man das einfüllen kann und sowas. Und daraus tracken die dann, welche Vögel irgendwie gerade gefährdeter sind oder wie so die Entwicklung der Gartenvögel ist. Und das ist.
Und was geht Winter da als mein Garten? Also wenn ich jetzt hier bei mir aus dem Fenster gucke, du
das,
weißt.
Das, was du sehen kannst.
Ich kann weit gucken.
Ja, also, gut, irgendwann sind deine Augen zu schlecht und du kannst sind die Vögel dann zu klein, um sie zu sehen. Aber das ist nicht so definiert. Also das ist so.
Darf ich ein Fernglas benutzen?
Wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß nicht, das ist so definiert, ist so klar, aber. Beim Fernglas hast du ja auch dann das Problem, dass du nur noch einen kleinen Teil siehst. Also,
achso, ich muss gleichzeitig, die müssen gleichzeitig in dem Fernglas beide.
Wahrscheinlich siehst du ja eher weniger Vögel, wenn du immer durchs Fernglas. Wenn du dann auf deine Wiese da rausschaust und dann siehst du, da ist was, da bewegt sich was, und dann nimmst du ein Fernglas und schaust dahin und siehst, es ist ein Fink, dann ist das, glaube ich, zulässig. Aber das ist auch egal, weil das ist am Ende ist es ja statistisch. Also gleicht sich das dann statistisch alles aus. Die wollen nur ungefähr wissen, was für Vögel sind denn unterwegs, und sind es momentan jetzt eher die Spatzen, was es bei uns momentan ist, oder sind die Rotkehlchen zurück, oder keine Ahnung, ja? Oder ganz viele Elstern und Krähen, die ganzen Singvögel vertrieben haben, oder sowas. Und das ist ganz spannend. Und ich hatte in den letzten Jahren häufig ein bisschen Pech, dass ich wahnsinnig viel Vögel im Garten hatte, so wie jetzt gerade, also momentan ist wirklich krass, weil eben jetzt auch die Spatzen zum Beispiel gerade Junge gekriegt haben.
Du hast sie da selber hingesetzt. Sie heißen Hühner,
genau.
Und du hast da selbst für gesorgt.
Die Hühner haben was gebracht, weil die Hühner, vor allem die großen Hühner, dafür sorgen, dass wir weniger Katzen im Garten haben, und dadurch haben wir wieder mehr Singvögel. Das heißt, die Hühner sorgen tatsächlich dafür, dass auch mehr Singvögel da sind.
Katzen Angst vor Hühnern haben, oder wie läuft das?
Ja, vor den großen Hühnern schon. Okay. Ja. Da trauen die sich nicht hin. Also, ja. Und
erstaunlich, weil Katzen eigentlich krasse Mordmaschinen sind. Also.
Ja, aber nicht für so große Tiere. Normalerweise, die fangen halt, also Größeres als eine Ratte fangen die doch in der Regel nicht.
Nee, aber ich habe mal gegen eine Katze kämpfen müssen, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erörtern möchte.
Das schon. Die war ja auch durchgeknallt.
Und
aber,
das ist, also die wäre locker in der Lage, so ein großes Huhn aber in 8 Teile zu zerreißen, wenn sie wollte.
Ja, das schon, aber sie machen es halt nicht.
Ja, sie machen es halt nicht, ja, ist erstaunlich.
Als Beute sehen die halt Tiere an, die
nee, aber dass sie Angst haben in dem Sinne, dass sie sagen so, da gehe ich aus dem Weg, weil will ich nicht oder so, müsste sie eigentlich nicht.
Erstaunlich. Ist ihr unangenehm, ja. Also ich habe es auch mal erlebt, Katze gegen Kaninchen, wo das Kaninchen massiv Angst hatte und so geklopft hat und die Katze aber auch Angst hatte. Also sie, wo beide so gemerkt haben, das ist irgendwie zu groß, damit wollen wir uns nicht anlegen. Und die Katze einfach nicht wusste, dass das Kaninchen ihr nichts tun würde. Also ja, nicht so viel Erfahrung damit. Aber genau, also nehmt da teil, das ist eine gute Sache, wo ihr wirklich ohne viel Aufwand einfach mal eine Stunde rausgucken, etwas beitragen könnt zum Thema Naturschutz und
Artenschutz. Also ich weiß schon, was ich aufschreiben könnte, wenn ich jetzt meine Terrasse als meinen Garten definieren würde.
Ja, zum Beispiel.
Dann bräuchte ich eigentlich die Stunde gar nicht beobachten, das kann ich jetzt schon aufschreiben. Eine Taube, eine Elster.
Ja, das ist doch eine Aussage, ja. Genau.
Weil die Taube, die verscheuche ich immer, weil die mag ich dann nicht haben, die scheißt mir alles voll. Und die Elster finde ich cool, die haben wir Carola genannt.
Bei uns übrigens heute auch beide, diese Arten waren auch bei uns, nämlich zwei Elstern, die immer massiv das Futterhäuschen leer fressen. Also momentan, was die Vögel fressen bei mir, ist echt krass. Man soll ja mittlerweile auch im Sommer füttern, gerade jetzt in der Zeit, wo die Junge aufziehen. Und Tauben, auch ein Taubenpärchen, zwei Ringeltauben waren heute da. Neulich waren auch Türkentauben da, aber die Ringeltauben sind eigentlich jeden Tag da. Und ja, bei mir ist ja egal, wenn sie ein bisschen rumscheißen.
Ja.
Finde ich ganz nett.
Also ich hatte das schon oft vor, da mal mitzumachen, aber es dann irgendwie doch immer wieder verpeilt oder...
Ja. Wie gesagt, das ist jetzt, am 10. geht's los oder am 9. glaube ich sogar. Ja.
Okay. Aber ich glaube, festhalten können wir auf jeden Fall schon mal, dass es überall Elstern und überall Tauben gibt.
Scheint so, ja.
Weil die haben wir auch immer im Garten.
Sehr gut.
Ja, angeblich ist es ja so, dass wenn man Elstern hat, man oft keine Singvögel mehr hat, weil Elstern ja so Krähenvögel sind, die unheimlich brutal sind. Aber das kann ich nicht bestätigen. Also wir haben sehr viel Spatzen und sehr viel Kohlmeisen und Rotkehlchen. Also,
boah. Wir haben so ein Vogelhäuschen bei uns auf der Terrasse an einen der, ich habe da so Pfosten in der Ecke, wo ich so Sonnensegel dran aufhängen kann. Und da habe ich an einen dieser Pfosten habe ich so ein Vogelhäuschen so für Meisengröße angehängt. Und ich habe das da angeschraubt und dann gehe ich so ein 2 Meter weg davon, wieder Richtung Eingangstür von der Wohnung zurück und sage zu meiner Frau so, mal sehen, wie lange das jetzt dauert, bis hier wochenlang dann irgendwann mal ein Vogel sich hierher verirrt und das Ding findet. Und während ich das spreche, kommt hinter mir so eine Kohlmeise angeflogen und fängt an zu zwitschern und sich dieses Haus anzugucken und ist völlig aus dem Häuschen und springt wie eine Irre auf diesem Haus rum und danach irgendwie auf dem Geländer von der Terrasse und dann eben hin und her und ein Riesengezwitscher. Aber schlussendlich hat sie sich dagegen entschieden und ist dann nicht eingezogen. Und das haben wir nicht verstanden. Wir wissen nicht warum. Ist auch seither keine weitere Vogelart gekommen, die sich dieses Häuschen zu eigen gemacht hätte. Die kam noch 3 oder 4 Mal wieder im Laufe desselben Tages und auch am Folgetag noch, aber schlussendlich ist sie nicht eingezogen. Das haben wir nicht verstanden.
Wissen wir nicht. Vielleicht war sie mal drin auch? Oder?
Ja, die hat reingeguckt und ist auch wieder raus und dann am nächsten Tag auch nochmal geguckt und auch wieder reingeguckt, okay. Aber dann nicht mehr wiedergekommen. Gut, vielleicht ist
ja, auch, ja,
weiß ich, am nächsten Tag irgendwie vor einen LKW geflogen oder so. Das kann natürlich, das weiß ich natürlich nicht. Also,
das wollen wir nicht hoffen.
Nee, wollen wir nicht hoffen, aber es kann ja viele Gründe haben. Das weiß er da einfach nicht.
Ja, ich bin ja völlig eskaliert, was solche Häuschen angeht, so Nisthilfen angeht. Nur leider ein bisschen zu spät. Ich glaube, ich hab's so vielleicht 2 Wochen zu spät aufgehängt. Ich habe es nämlich vor einer guten Woche, 2 Wochen sowas aufgehängt. Ja, ich glaube, eine guten Woche. Und hatte welche bestellt, eine ganze Reihe. Ich hatte nämlich auch bei TikTok, glaube ich, wurde ich darauf hingewiesen, dass man möglichst nicht nur eins, also ich meine, klar, wenn du nur einen Balkon hast, ist es nicht sinnvoll, mehrere aufzuhängen. Aber wenn du so einen Garten hast, soll man besser mehrere anbieten mit einem bestimmten Abstand zueinander und dann auch verschiedene mit verschieden großem Loch und sowas, damit eben verschiedene Meisen und Spatzen, weiß der Teufel was da und auch so nicht nur mit Loch, sondern auch so Halbhöhlen und sowas. Und da bin ich massiv eskaliert und habe 14 solche Häuschen bei mir im Garten aufgehängt.
Und wie viele davon sind jetzt bewohnt?
Ich habe keine Ahnung. Meine Frau meinte, das eine, was hier an der Nordseite aufgehängt ist, praktisch jetzt direkt hier über mir am Balkon, das sei bewohnt ihrer Meinung nach. Sie hätte nämlich, als sie hier Beratung hatte, ich bin ja im Beratungszimmer, hätte sie da Mordsgezwitscher gehört und da wären Vögel rumgeflogen. Also keine Ahnung. Aber also ich habe das Gefühl, so wahnsinnig viel bewohnt ist da in meinen 14 Häuschen noch nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe es wahrscheinlich 2 Wochen zu spät aufgehängt und hoffe dann einfach, dass nächstes Jahr da mehr los ist, dass dann die Vögel wissen, wo sie hinkommen müssen zum Brüten und dass das nächstes Jahr richtig zündet.
Sehr gut, dann hoffe ich auch bei mir mal, dass nächstes Jahr dann irgendwer einzieht.
Sind das 14 unterschiedliche auch, oder?
Ja, nicht alles, nicht 14 Arten, aber also ich habe solche, wie gesagt, so Halbhöhlen. Dann habe ich welche für Kleinmeisen, dann habe ich welche für Großmeisen, also Kohlmeisen und dann habe ich noch die Zwischengröße, die ist ein bisschen unüblich, die ist im Endeffekt spezialisiert für Spatzen, aber da können natürlich die Kleinmeisen auch reingehen Und dann habe ich noch ein paar so in unserem Fundus gefunden, solche Sachen wie, hat meine Tochter angemalt, hat sie zum Geburtstag bekommen, angemalt bekommen, wo was so nicht so ganz klar definiert ist, was aber auch so Meisengröße in der Regel ist. Was ich nicht habe, ist ein Starnkasten, das bräuchte ich noch, also mit einem größeren Loch wirklich. Aber ich habe schon so für die Vögel, die man hier so, also die ich hier im Garten auch sehe. Also, ach genau, und was ich noch habe, sind so für Zaunkönig. Das sind diese, das sind so Kugeln, die man ins Gebüsch hängt und die so in der Mitte der Kugel so einen Eingang haben, der so ein bisschen oval ist und so ein bisschen nach oben geht. Also die sehen so ein bisschen kurios aus. So eine Zaunkönig-Kugel. Ja, das sind so die Dinger. Also es ist schon eine, ich würde sagen, ich habe so 7 verschiedene Arten, glaube ich. Ja, ich denke, das kommt hin.
Cool.
Hm.
Ja, brauchst du noch sowas für so ein Eichhörnchenkobel, wäre noch gut?
Das wäre gut, ja.
Stehen die Kinder auch drauf, wenn die Eichhörnchen kommen?
Ja, stimmt. Ja, das ist so ähnlich wie diese Zaunkönig-Dinger, nur halt größer. Ja. Stimmt, das ist eine gute Idee, ja.
Also so eins haben wir, aber das ist dieses Jahr oder jetzt, ja, seit einem Jahr ist das auch unberührt. Also vorher war tatsächlich das Eichhörnchen öfters da und hat sich da die Nüsse tatsächlich rausgeklaut. Aber jetzt mittlerweile ignoriert es das gänzlich. Also,
legt man da wir haben auch rein? Nee, oder?
Das ist so ein, das war so ein Kasten, der hat oben eine Klappe, vorne so ein Plexiglas mit einer kleinen Lücke bis zu der Klappe, so dass das Eichhörnchen checkt, dass da was drin ist und dann kann das hingehen und sich tatsächlich die Klappe aufmachen, die Sachen rausholen und dann ab. Und ja, wir haben da immer Walnüsse reingelegt und das hat auch tatsächlich so ein paar Monate am Anfang wunderbar funktioniert.
Das ist also nicht zum Nisten, sondern zum Füttern praktisch. Mhm.
Tatsächlich zum Füttern, ja. Ja.
Mhm.
Mein Bruder hat sowas Ding, aber sich auch im Garten hängen, aber der hatte früher, als er noch in der alten Wohnung gewohnt hat, hatte der Eichhörnchen, die einfach auf die Terrasse kamen. Also er hat auch so eine Wohnung im zweiten, dritten Stock und da war ein Baum relativ in der Nähe und dann sind die Viecher irgendwie von dem Baum an die Hauswand und dann nicht Terrasse, auf den Balkon. Der hatte so einen ganz langen Balkon. Gekommen und haben dort Nüsse eingesammelt, die er da hingelegt hat, weil er die Viecher da immer gesehen hat, hat er die da hingelegt, die Nüsse. Dann haben die das gecheckt, dass sie da rüberkommen müssen und es da holen sollen. Und das gipfelte darin, dass er irgendwann eines schönen Sommertags, er hatte die Nüsse immer auf der Innenseite der Wohnung auf dem Fensterbrett stehen, damit er die dann nach außen, aufs außenseitige Fensterbrett nachfüllen kann, wenn die weggeholt haben. Eines schönen Sommertags, die Terrassentür stand offen, er kommt aus dem Arbeitszimmer irgendwie ins Wohnzimmer und das Eichhörnchen sitzt auf dem Sofa und hat die Nüsse, die innen auf Vorrat waren, einfach mal abgeräumt.
Sehr gut.
Das war dann so der Moment, wo er dachte, okay, das geht vielleicht zu weit. Ja.
Also, was ich bei Amazon sehe, man kann auch solche Kobel kaufen. Die sehen im Endeffekt aus wie für Vögel, aber die haben drei Löcher, weil die Eichhörnchen wohl gerne mehrere Fluchtlöcher haben, falls irgendwie es Ärger gibt.
Okay, gehen die auch in drei Himmelsrichtungen oder sind die einfach alle drei vorne? Das wäre ja irgendwie so ein bisschen...
Nee, ich habe so eins, das geht nach unten, eins nach vorne und eins nach rechts.
Okay, das ist nicht schlecht. Hm. Strategische Eichhörnchen.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, mal gucken. Das ist eine gute Idee. Werde ich mich mal schlau machen. Aber ich habe nicht, also bisher habe ich nicht sichtbar Eichhörnchen im Garten. Allerdings, doch, die Nachbarin hat Eichhörnchen im Garten. Ja, also es ist wahrscheinlich schon.
Ja,
aber vielleicht haben die da auch Angst vor den Hühnern. Das kann ja sein.
Vielleicht mit Thema Nachbarn hätte ich dann von meinem Bruder, um die Story noch komplett zu machen. Also während er die Viecher angefüttert und dann am Ende auch auf dem Sofa sitzen hatte, ist dann beim Nachbarn, als der im kommenden Frühling das erste Mal seine Markise wieder ausgerollt hat, hat er festgestellt, dass die Eichhörnchen da irgendwo oben drin in der zusammengerollten Markise, und die Dinger sind ja nun nicht billig, ne?
Naja.
Irgendwie da oben drin oder oben drauf oder wie auch immer
rumgenagt
da haben. Rumgenistet und rumgenagt haben und die haben dann da wohl irgendwie so Löcher reingeknabbert und das ist ja dann aufgerollt und als das dann ausgerollt hat, war halt so, die haben wahrscheinlich ein Loch reingemacht durch mehrere Ebenen und dann hast du so Loch, paar Zentimeter Lücke, Loch, paar Zentimeter Lücke und dann wurde das Loch immer so kleiner, je mehr Löcher du ausgerollt hast.
Ah,
es sah wohl spektakulär aus, ist aber dann auch kein besonders günstiges Vergnügen.
Nee, das ist nicht sehr erfreulich.
Nee. Also insofern, beware, wenn du da irgendwie empfindliches Zeug hast, ob du dir die Nager ans Haus holen willst. Kann auch Nachteile haben.
Ja. Sind das Nager? Ich weiß es gar nicht.
Ich würde sie so einschätzen, oder? Die sehen so aus. Aber ich bin da jetzt auch kein Experte.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht zu den Igeln da dazugehören, oder?
Zu den Igeln?
Oder Nager? Ja, ich dachte, wenn, es ist nicht so, auch so Insektenfresser, aber es ist ganz dünnes
Eis. Spontan hätte ich sie jetzt eigentlich auch zu den Nagern gepackt.
Ja.
Aber auch nur ein Gefühl.
Von dem Eichhörnchenwald hatte ich aber erzählt, oder? Von dem, in den Fischen im Allgäu.
Ja, das hast du erzählt.
Ja, ja, da klingelt was.
Okay, wunderbar. Dann brauchen wir das nicht nochmal aufwärmen. Ist aber nach wie vor eine Empfehlung, wer Eichhörnchen aus der Hand füttern möchte. Möge da hingehen.
Ich glaube, ja, ich muss da unbedingt mal hin.
Ich habe nachgeschaut. Gehören zu den Hörnchenverwandten und die gehören zu den Nagetieren.
Naja, also Eichhörnchen sind tatsächlich toll. Also bei uns gegenüber auf dem Friedhof, da leben mehrere und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die vorbei hüpfen sehe.
Die sind schon, ja, die sind echt nett.
Sehr goldig. Wobei ich jetzt mein neues Lieblingstier, wo wir es vorhin von TikTok hatten, ich bin ja eher so der Instagram-Typ, mein neues Lieblingstier auf Instagram sind Baby-Stacheltiere, Stachelschweine. Stachelschweine sind einfach der Knaller. Baby-Esel geht auch immer, aber Stachelschweine noch besser.
Baby-Esel ist ein bisschen wie die brüllenden Ziegen, oder?
Ja, die machen gar nicht so viel Krach, aber die sind auch sehr verschmust und sehr kuschelig irgendwie. Also, interessant, was man so
alles... Bei uns in der Nähe ist eine Frau öfters mit ihrem Baby-Esel joggen gewesen.
Großartig. Sehr gut.
Die habe ich dann beim Hundespaziergang öfter mal getroffen.
Was haben die Hunde dazu gesagt? Dein Hund?
Der ist das egal.
Okay.
Die ist da schmerzfrei. Okay. Also, ja.
Hat sich nur gedacht, was ein hässlicher anderer Hund, was war das?
Ja, es sah auf jeden Fall skurril aus, ja.
Ja, absolut. Ja, ein bisschen wie in diesem Film, den uns Becky beim ersten Mal mitgebracht hat. Der hat doch auch so einen Esel, den er immer mitgeführt hat, auf seiner irischen Insel.
Ah, ja. Banshees
of Inisherin.
Ja. Ja. Esel sind super.
Ja.
Na gut, dann machen wir jetzt aber hier langsam den Deckel drauf. Das Abschweifen hat wie immer funktioniert. Mehr Tipps, was Christoph noch in seinen Garten schrauben soll, bitte auch gerne auf sneakpot.de in die Kommentare zur 827 posten. Philipps, danke, dass du da warst und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.